Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Schilddrüsen-Podcast. Ich habe heute einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast hier bei mir, und zwar den lieben Julian, weil ich seine Podcast-Folge gehört habe und dachte, das ist so eine krasse Story, die muss einfach, ja, mehr Reichweite bekommen, mehr Sensibilität dafür bekommen. Und deswegen ist jetzt der Julian heute bei mir. Also erstmal herzlich willkommen, Julian. Freut mich sehr, dass du da bist.
Ja, hallo zusammen. Danke dir, Marie, für die Einladung. Ich bin gespannt, freue mich auch sehr, alles zu erzählen.
Sehr, sehr,
Hi.
sehr cool. Ja, erstmal vielen Dank nochmal. Und ich würde einfach mal sagen, dass die Zuhörer so ein bisschen wissen, wer du bist, wo du herkommst. Erzähl doch einfach mal, dass sie wissen, mit wem sie es zu tun haben.
Ja, klar, gerne. Mein Name ist Julian Steinmann. Ich bin 28 Jahre alt, bin aus Saarbrücken. Ja, ansonsten so sportliche, berufliche Hintergründe. Ich habe Fitnessökonomie studiert und dementsprechend damals auch im Fitnessstudio gearbeitet. Bin danach gewechselt in die Hochschule, bin seitdem auch dort an der Deutschen Hochschule tätig. Nebenbei noch selbstständig als Personal Trainer und Online Coach. Und ja, betreibe Krafttraining, habe auch Wettkampf-mäßig Bodybuilding betrieben, da auch 3 Saisons mitgemacht. Genau, und das sind so erstmal die groben sportlichen, beruflichen Hintergründe von mir.
Sehr, sehr krass, so ganz bescheiden. Ja, 3 Bodybuilding-Wettkämpfe. Mega stark,
Ja, das ist so.
Riesenrespekt.
Danke, danke. Es war so ein Prozess, der hat sich so quasi ergeben. Also ich mache Training, trainiere schon seit ich 14 bin im Krafttraining. Habe früher aber schon seit Kindheitsalter an Fußball gespielt, also war immer sportlich aktiv. Und ja, das mit den Wettkämpfen hat sich halt quasi so ein bisschen ergeben. Also ich habe dann immer mehr trainiert, immer weniger Fußball gespielt und das Ganze auch intensiver betrieben. Und dann hat sich 2018 das erste Mal so die Chance ergeben und gesagt, komm, ich mache einen Wettkampf mal mit, guck mal, was so drin ist. Und ja, das Ganze wurde dann wie so zu einer Sucht und hat sich dann über die Jahre hinweg immer wieder, ja, fortgesetzt. Und das Ganze ist auch jetzt immer noch Bestandteil von mir. Also das kann ich immer vorweggreifen. Das Training an für sich macht mir weiterhin noch Spaß und hat mir natürlich immer Spaß bereitet. Und deswegen mache ich natürlich auch weiterhin das Ganze. Dann über Wettkampfniveau, aber ich trainiere halt weiterhin noch.
Sehr, sehr cool. Aber ist es dann schwer, vielleicht erstmal eine Frage vorab, ist es dann schwer, von dieser Form nochmal loszulassen, wenn man die mal erreicht hatte?
Ja,
Ja, gell?
definitiv. Also ich höre jetzt immer wieder Komplimente. Ich bin jetzt wieder so ein halbes Jahr wieder richtig im Krafttraining auch drin und auch, dass ich auch wieder super aussehe und alles drum und dran. Aber ich muss ehrlich sagen, ich kann es für mich immer noch nicht so ganz wahrnehmen, weil ich habe immer noch so meine Wettkampfform halt im Kopf und man weiß ja, man will sich immer verbessern, verschlechtern und so sagen. Und ich muss halt an dieser Wettkampfform halt loslassen einfach jetzt, weil ich das Ganze mir so intensiv betreibe natürlich. Ja, dadurch fällt es mir halt schon schwer. Aber es ist trotzdem noch so, dass es immer wieder, klar, ich bin stolz auf die Form, wie es aktuell ist und was ich jetzt aktuell wieder erreicht habe. Aber man hat trotzdem mal wieder diese Form im Kopf, wie es damals war. Und das tut schon weh. Ja.
Ja, das glaube ich. Das kann ich mir vorstellen. Ich hatte auch letztens ein Gespräch im Fitnessstudio mit zwei anderen, die ja auch gemeint haben, ja, so Krafttraining ist eigentlich so ein Fluch und ein Segen. Das ist so eine Sucht. Wir sind jetzt um 9
Ja.
Uhr morgens hier im Fitnessstudio und alle anderen am Wochenende, die pennen jetzt noch ihren Rausch aus. Und ja, also es hat schon irgendwie so positive und auch ein bisschen, sage ich mal, Schattenseiten, die man da
Das stimmt.
erlebt.
Wobei ich lerne für mich aktuell auch schon so das Ganze mehr zu genießen und mehr den Spaßfaktor quasi in den Vordergrund zu stellen. Das war halt ganz lang nicht der Fall. Also gerade was das Thema Ernährung angeht zum Beispiel, da war schon ganz, ganz strikt alles geplant und getaktet. Da lerne ich aktuell schon wieder ein bisschen zurückzuschrauben und einfach so den Spaßfaktor in den Vordergrund zu stellen. Was mir auch eigentlich wieder relativ viel gibt, weil ich habe damals angefangen aus diesem Hintergrund, einfach weil es mir Spaß gemacht hat. Ich war klar ein Trainingsziel vor Augen, aber war lange zu verbissen, wie das jetzt die letzten Jahre der Fall war. Und das tut aktuell schon ganz gut, einfach wieder mehr mit dem Spaßfaktor hinten dran zu machen. Ne?
Auf jeden Fall. Ich finde, das darf nicht verloren gehen, weil im
Ja.
Endeffekt, klar, es macht super viel Spaß, aber es gibt, denke ich, das kennt jeder, der irgendwie so Krafttraining intensiv betreibt. Es gibt immer mal Tage, wo du denkst, boah, gar keinen Bock, ne? Aber das gehört einfach
Ja.
dazu und dann einfach gehen. Und ich finde, wenn man dann mal dort ist, angefangen hat, und dann läuft es auch in der Regel, ja.
So ist es, so ist es, ja.
Ja, also warum wir heute die Podcast-Folge aufnehmen, ist ja, sag ich mal, eher ein unschöner Grund. Also bei dir gab es eine heftige Diagnose damals, und ich würde einfach mal sagen, das darfst du gerne mal selber erzählen, was da los war. Vielleicht den Weg dorthin zur Diagnose oder erstmal die Diagnose, dass die Zuhörer wissen, genau, worum es geht.
Genau, also ich greife mal ein bisschen vorweg. Ich habe am 15. März 2024 die Diagnose Knochenkrebs bekommen. Genau. Wie kam es dazu? Also Es ging eigentlich alles los so Ende des Jahres oder Mitte, ja, Herbst des Jahres 2023, also alles schon jetzt ein bisschen her. Ich bin aus dem Urlaub zurückgekommen und habe ja dann eine Woche lang trainiert und dann stand natürlich wieder ein Beintraining an und da habe ich auch auf der Arbeit trainiert, wo ich normalerweise selten trainiere oder nie beide vor allem trainiere. Und bin an den Beinstrecker gegangen, habe das Gerät quasi eingestellt und bei dem Einrasten habe ich ein bisschen nachgedrückt, dass es quasi einrastet. Und dabei hat schon im Knie vielleicht gekracht bei dem Einstellen vom Gerät. Also okay, komisch. Und hat danach die ganze Zeit so ein bisschen Knieschmerzen im Training gehabt, aber es war durchaus okay. Also ich konnte mein Training normal zu Ende bringen, muss einfach ein bisschen aufpassen, aber habe gedacht, okay, ich habe jetzt eine Woche lang getrainiert. Ja, vielleicht muss der Körper sich einfach jetzt dran gewöhnen. Dann war vielleicht ein bisschen viel das gewesen für das erste Mal oder. Ja, bin auf jeden Fall dann fertig gewesen im Training, aber schon gemerkt, es ist ein bisschen so ein komisches Gefühl. Das Ganze hat sich dann über die Wochen danach hingezogen, also hat immer wieder so ein ja leichten Schmerzgefühl im Knie und dann war es teilweise auch so schlimm, also es wird immer ein bisschen schlimmer die Wochen drauf, dass ich quasi nach dem Beintraining kaum gehen konnte. Also man kann sich vorstellen, ich habe dann wirklich 3, 4 Tage danach das Knie kaum strecken und beugen gekonnt, waren wirklich starke Druckschmerzen. Und ja, das hat sich Wochen ein bisschen hingezogen. Wie es ist im Leistungssport, denkt man sich, okay, man hat dann vielleicht irgendwas gezerrt oder eine kleine Verletzung halt, dann macht man es ein bisschen weniger, das Knie ein bisschen runtergeschraubt. Und ja, bei mir sah es einfach so aus, dass ich trainiere jetzt erstmal 1, 2 Wochen lang keine Beine, mache nur Oberkörpertraining. War auch durchaus okay gewesen, im Alltag keine Probleme mehr gehabt. Dann war es aber irgendwann wieder so, dass ich quasi nach dem Rückentraining wirklich auch wieder starke Knieschmerzen hatte. Dann ist es halt wieder so ein Leistungssport, und ich denke, okay, woher könnte das denn kommen? Okay, habe ich den Latzug, ist halt, habe ich schon generell gemerkt bei der Übung, das Polster drückt mir halt schon stark auf die Beine drauf. Wenn man dann entsprechendes Gewicht hat, was man runterzieht, hat mich auch Druck auf die Beine auch, das kann man natürlich nicht minimieren. Und habe dann auch das weggelassen einfach, habe dann den Rücken so drumherum trainiert, unten den Latzug. Und sozusagen, dann war es auch wieder okay gewesen. Weitergemacht, intakt. Und ja, dann kam es auf einmal am Schultertraining. Also es kam immer wieder. Also ich konnte es halt nie so spezifisch sagen, als ich irgendwie von einer Übung was gemerkt habe. Klar habe ich meine Übung identifiziert, die dafür nicht gut war, habe die weggelassen, dann was anderes probiert, da ging es wieder. Und so war es halt über Wochen oder Monate lang eigentlich, wo ich dann ein bisschen drumherum trainiert habe. Und dann war es halt so schlimm, dass ich wieder Schultern trainiert hat. Und das war ich auch noch an Weihnachten 24, nein, 23, Entschuldigung, hatte ich quasi ja, an Heiligmorgen noch Schultern trainiert und auch relativ schwer Schulterdrücken gemacht. Und ja, natürlich hat man, wenn man ein gewisses Gewicht hat, auch trotzdem, obwohl man Schultern trainiert, eine gewisse Belastung auf den Beinen auch. Und dann war es so schlimm, dass ich am ersten Weihnachtstag, ich habe auf der Couch gelegen, ich habe wirklich nur noch Schmerzen gehabt, hat richtig wehgetan im Knie und Oberschenkel. Und also ich hatte echt mehrfach überlegt, ob ich ins Krankenhaus fahre seit dem Tag, weil ich so Schmerzen hatte. Und an dem Tag, während dem Tag hat er, glaube ich, 4, 5 Ibos eingenommen, damit es irgendwie von den Schmerzen aushaltbar war. Nachts genauso noch weitergegangen, also ich konnte kaum schlafen in der Nacht. Und da habe ich irgendwie gemerkt, okay, das ist irgendwas, was nicht normal ist. Ne? Und es ist wirklich wahrscheinlich eine Verletzung. Ich habe dann auch vermutet, es ist Kreuzband oder Meniskus, weil ich habe beim Beinstrecker immer so gemerkt, mein Unterschenkel mir nach vorne irgendwie abhaut gefühlt. Also ne, da habe ich in meinen anatomischen Kenntnissen mir hergeleitet, dass es wahrscheinlich Kreuzband sein könnte. Weil ich ja auch gedacht habe, es kam von dieser Aktion von dem Beinstrecker, wo ich quasi das Skate eingestellt habe, wo es das Knie auch gekracht hatte. Also ich hatte eigentlich eine Aktion schon im Kopf gehabt, wo ich es quasi aushändig gemacht habe, woher der Schmerz kam auch, oder die Verletzung kam. Und ja, dann habe ich einen Personal Training Kunden, dessen Brüder sind beide Orthopäden. Das war ganz super, deswegen habe ich den kurz kontaktiert, habe dann auch innerhalb von ein paar Tagen einen Termin bekommen dort. Das ging alles zum Glück auch sehr schnell. Und ja, der hat mir alle Tests gemacht, diesen Schubladentest, den man kennt vom Kreuzband vielleicht. Hat gemeint, nee, das Kreuzband ist dran. Meniskus hat er auch an den ganzen Tests nicht festgestellt. Also dann müssen da wirklich tiefer gucken, weil er kann so jetzt anhand von den händischen Tests nichts feststellen. Und hat mich dann überwiesen, in die Radiologie für ein MRT und für ein CT zu machen. Das war dann so, ja, wieder zu zwischen Weihnachten rum, Anfang Januar. Und dann Mitte Januar war das erste Mal, wo ich dann nochmal mit dem Orthopäden war zur Besprechung von dem CT. Da hat man so einen kleinen schwarzen Punkt vorne an dem Knochen am Knie vorne gesehen, auch im CT schon. Und da hat er so gemeint, ja, das ist ein Tumor. Und habe ich erstmal so die Augen aufgerissen. Ich so, okay, ne, wenn man das dort erstmal zum ersten Mal hört, ja, ist für einen natürlich befremdlich. Da meinte er aber zu mir, ja, hat meinen Blick dann gesehen, hat gemeint, Herr Steinmann, das hat man oftmals im jungen Alter, sind oft gutartige Tumore, die werden wegoperiert, das sind irgendwelche Sachen, die nicht sein sollen. Hat mir erklärt, ein Tumor ist in der Medizin quasi einfach ein Begriff für eine Schwellung, für Bluterguss, also alles, was quasi eine Veränderung auf Zellebene ist, ist ein medizinischer Tumor. Die hat mir gesagt, nochmal beruhigt, dass das wahrscheinlich schlimm ist, vielleicht muss man operieren, aber auch dann, das macht man weg und dann ist es wieder gut, ne? Ja, aber meinte, klar, man muss natürlich gucken, auch was es genau ist. Habe mich dann nach Homburg in die Uniklinik überwiesen, um da eine Biopsie zu machen von dem Tumor. Also die Biopsie kann man sich so vorstellen, man ist quasi in einem CT-Gerät und man, ja, die Radiologen gehen dann mit so einem, ja, mit einem kleinen Teil von außen rein, ganz minimal nur, und nehmen dann quasi eine Probe von diesem Tumor. Der Tumor war nicht groß gewesen, deswegen muss man es auch in einem CT-Gerät machen, damit man wirklich sicher ist, wo man genau ist, wo man die Probe entnimmt, dass man auch wirklich genau an der richtigen Stelle ist. War auch kein schmerzhafter Eingriff. Das Einzige, was halt war, dass diese Probe entnommen wurde. Das hat wirklich auch kurz mal überall gezogen. Ist halt, die Knochenhaut ist ja nicht betäubt, ne? Also man kann alles außenrum betäuben, außer die Knochenhaut selbst. Wenn man dann quasi eine Probe rausnimmt, das zieht dann schon ordentlich einmal kurz, aber ging alles. Und ja, das war für mich auch das erste Mal so, wo ich dann mich so ein bisschen wie ein Patient gefühlt hatte, ne? Man wird dann quasi so von den CT-Geräten hinhergeschickt und ist auf der Station auch. Man muss ja auch stationär aufgenommen werden, damit sie auch alles dann dort vor Ort machen können. Habe mich auch trotzdem eigentlich gut gefühlt. Also ich habe mich ein bisschen krank gefühlt oder irgendwas. Ne? Ich dachte halt, ich hätte irgendeine Verletzung am Knie. Das war eher so orthopädisches. Ja, und dann wird die Probe entnommen, wurde ausgewertet. Hat dann auch doch alles ziemlich lange gedauert, weil ich wurde doch da mal ein paar Mal nach Homburg einbestellt, wo ich eigentlich Termin hatte zu besprechen, und man sagen, ja, ist leider nichts da, ich stand nicht fest, was es ist. Die in Homburg wissen nicht, was es ist, haben sie mir auch ganz klar gesagt, das ist was Bekanntes dort. Dann ging es weiter, dass diese Probe nach Basel geschickt wurde. In Basel ist so ein Tumorlabor, also dieses bisschen spezialisiert da sind auf solche Sachen. Und dann wurde ich nochmal, das war Mitte März, einbestellt. Das war so, ich habe Dienstag noch einen Besprechungstermin gehabt. Das war, ja, der 15. war der Freitag und das war dann der Woche der Dienstag quasi, ne? Also im März 24. Und dann haben sie zu mir gesagt, ja, sie wissen noch nicht, was es ist, aber sie müssen mich noch mal einbestellen, stationär aufnehmen, um noch weitere Untersuchungen zu machen. Habe ich schon gedacht, okay, komisch, ne? Haben wir gesagt, die müssen stationär aufstellen, damit sie halt direkt an der Woche noch hier ein MRT und CT machen können. Alles in Homburg, dann an der Uniklinik. Da haben sie alle, ja, Gerätschaften dort. Und dann war ich in der Woche donnerstags nochmal dort gewesen, habe dann dort ein MRT gemacht bekommen von den Oberschenkeln beiden. Und ja, musste dann quasi nachts bleiben. Da habe ich auch gesagt, ja, komm, ich kann noch nach Heimfahren, komm, morgen früh wieder kommen. Ist doch alles nichts, jetzt nur dafür CT und MRT. Ah, nee, Herr Steinmann, Sie müssen schon da bleiben. Gut, okay. Ne, bin ich da dort geblieben. Und am nächsten Morgen war dann die Visite von den Ärzten. Und dann kam der Orthopäde halt rein. Jeden ist zu allen Betten gegangen. Er sitzt dann zu mir. Hat dann zu mir gesagt, Herr Steinmann, wir müssen Ihnen sagen, wir haben jetzt gestern ein MRT gemacht. Dieser Tumor ist gewachsen. Der ist jetzt schon größer im Vergleich zu dem ersten Befund vom Dezember. Und die Probe aus Basel ist auch schon ausgewertet. Sie haben Knochenkrebs, Jüngsarkoma. Also Jüngsarkoma ist dann quasi dieser Spezialbegriff. Es gibt verschiedene Arten von Knochenkrebs, einmal das Osteosarkom und das Jüngsarkom. Das Jüngsarkom ist ein bisschen seltener, ist auch ein erblich, genetisch bedingter Tumor, der besonders im Kindheits- und Jugendalter auftritt. Also ich bin da schon so die obere Altersgrenze dazu gewesen. Und ja, habe die Nachricht überbracht. In dem Moment, also ja, ich habe mit allem gerechnet, nur damit, also selbst, ich wusste ja, dass das im Raum steht, ne? Ich wusste, dass ein Tumor in mir ist, man nicht genau weiß, was es für einer ist. Aber ich bin davon ausgegangen, dass es irgendwas Gutartiges ist, ne? Und das war für mich gar keine andere Option. Also diese Option, dass es irgendwie Krebs ist, das gab es für mich in dem Moment gar nicht. Ne? Ja, bin dann erstmal wie ein Tunnelblick einfach aufgestanden und den Gang runter rausgegangen, musste an die frische Luft erstmal so, hab direkt im nächsten Abendzug meine Freundin angerufen, die das Ganze erklärt, erzählt, bei ihr auch genau das Gleiche, also sie hat auch damit nicht gerechnet, war total, ja, muss auch gar nicht, was sie sagen soll erstmal, also kommt jetzt gleich vorbei, mich abholt und, ja, also, das war wirklich halt erstmal wie im falschen Film, ne? Man hat sich wirklich so im falschen Film gefühlt. war auch dann total fertig gewesen, emotional dort. Und
Ja.
dann kam auch eine Pflegerin zu mir, hat mir auch gesagt, ja, ein bisschen beruhigt einfach, habe ich sogar in den Arm genommen. Das war auch echt mal in dem Moment einfach das Richtige. Hat mir auch erklärt, das ist so, wir sind schon mit der Medizin sehr weit, hat sie mir gesagt in dem Moment. Das war früher, vor 15, 20 Jahren, hätten wir es bald abmachen gemusst. Das war die einzige Option gewesen halt, ne, um
Krass.
dann irgendwie zu überleben. Da hat es auch noch gar keine Garantie, ob das auch was bringt, ne? Das ist das Ding, machst einen ab und weißt ja nicht, ob du da trotzdem überlebst, ne?
Ja.
Und hat er zu mir gesagt, aber mittlerweile gibt es echt, echt gute Fortschritte in der Medizin. Das ist alles notwendig, man kann das eventuell auch heilen, alles, ne? Also hat mir ein bisschen Mut zugesprochen. Aber also in dem Moment, ich wusste einfach nicht mit den
Ja.
Gedanken, Emotionen, also war total überfordert gewesen einfach, ne?
Ja.
Da liegst du auch allein dann im Zimmer halt und also bin ich einfach total überfordert. Dann, was macht man das erste Mal? Ich habe dann gefragt, Ewing, sag mal, wie das geschrieben wird, ne? Ein englisches Wort, war mir auch nicht ganz klar, wie man es schreibt vielleicht auch, hat er mir kurz durchbuchstabiert. Das macht man natürlich erstmal googeln, ne? Das ist ein fremdes Wort, kennt man nicht. Man
Ja.
will natürlich wissen, was man hat. Und sieht dann so bei Google die Beispielfragen. Und dann kommt dann die erste Frage, Überlebenswahrscheinlichkeit bei Jugendsarkom, 6 bis 5 Jahre, oder dann sehe ich es bei 20%. Und
Boah.
da hat man so, ach, scheiße, ne? Ja, und dann, ja, das war so dann die Diagnose.
Richtig, richtig
Dann,
krass.
ja. Am selben Tag kam dann auch gerade mein Bruder und meine Freundin mich abholen halt. Da hatten wir noch ein gutes Gespräch mit dem Arzt gehabt dort in Hamburg, mit dem Orthopäden, der auch wirklich dann kurz mein Zimmer mitgenommen hat. Also auch mein Bruder und meine Freundin hat ihnen das Ganze auch erklärt, weil ich jemand in der Lage war, kurz darüber zu sprechen, auch als ihnen zu erklären. Und dann hat er ein bisschen das Prozedere besprochen, hat er halt gesagt, ja, dass ich wahrscheinlich jetzt ein Zipfelgelenk eingesetzt bekomme halt, dass er den noch ausoperieren muss und dass er die Sachen noch entfernen, wo der halt dran sitzt, ne? Und ja, hat dann gesagt, ich kann jetzt erstmal nach Hause gehen an dem Freitag halt. Ich muss aber am Sonntag nochmal kommen. Ich soll erstmal nach Hause gehen zur Familie, das mit denen besprechen einfach alles und dann soll ich dann Sonntagabend nochmal kommen. Dann geht es aber halt immer auf der Orthopädie weiter, sondern in der Onkologie, in der inneren Medizin und dort, ne? Und ja, dann bin ich nach Hause gekommen, hab dann halt, ich muss dazu sagen, ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Familie generell. Bin dann zu meinen Eltern gekommen, ja, all dabei, mein Bruder, mein Schwäger noch dabei, meine Freundin und meine Eltern. Hab das denen auch erzählt. Kann man sich vorstellen, das ist natürlich eine so scheiß Situation. Also in dem Moment, das sind einfach Sachen, die will man nicht erzählen.
Ja.
Die will Nachrichten will man jetzt überbringen. Ich glaube, das sag ich immer wieder. Ich glaube, das ist auch für die Eltern noch schlimmer als für einen selbst, wenn das eigene Kind das bekommt, ne? Weil man einfach machtlos ist. Und ja, habt ihr das auch dann die Nachricht überbracht? Und dann ging das weiter. Dann bin ich Sonntag nochmal in die Uniklinik gekommen. Das war auch, das habe ich zu meinen Eltern auch gesagt, an dem Abend, ich will da nicht hin, ich will zu Hause bleiben, so, ne? Und
Glaube
ich
ich.
wusste halt, jetzt geht's los im Endeffekt, so, ne? Jetzt kommt so die Zeit, die richtig schlecht wird, ne? Und ja, hab bis dahin, wie gesagt, ich habe bis da nichts gehabt, außer Knieschmerzen, ne? Also mir ging es wirklich gut. Ich habe mich halt nicht krank gefühlt oder irgendwas, ne? Ich
Ja.
habe gesagt, ja, ich habe halt Knieschmerzen, aber ich bin eigentlich gesund, ne? Und dann kam am Wochenende vor allem, also an dem Wochenende, wo ich zu Hause war, am Freitag bis Sonntag halt immer so die Gedanken halt, okay, warum ich, ne? Das war dieses Warum ich war immer wiederkommend. Und ja, man sucht so ein bisschen die Schuld auch irgendwo, ne? Man sucht sich zu erklären, warum bekommt man das jetzt? Warum hat man das? Und dann warum trifft das genau mich? Ich
Ja.
hab gedacht, ich lebe gesund, ne? Ich achte auf
Ja.
meine Ernährung, ich mache Blutbilder, nehme Supplements, das alles im Optimalbereich ist an meinen Ernährungswerten, mach Sport, bin ein fitter junger Mensch. So, warum trifft das jetzt mich? Ne? Ich bin doch eigentlich gesund. Das war immer der Hintergedanke. So, ich bin doch eigentlich gesund, ich mache alles für meine Gesundheit. Und ja, und dann habe ich also dann bin ich nach Hamburg nochmal gekommen, dann wurde die Untersuchung gemacht. Was man macht, ist direkt hinten im Becken. Dann nehmen die mit so einer, die geben so eine lange Spritze in den Beckenknochen rein und gehen ins Knochenmark. Nehmen davon eine Probe, um zu gucken, ob das irgendwo schon im Knochenmark auch infiltriert ist, ob da schon irgendwelche Zellen gefunden werden. Ansonsten werden Sachen gemacht, wie das Herz wird gecheckt, ne? Die ganzen Organe werden gecheckt, erstmal, ob man überhaupt diese Chemo verträgt, ne? Weil das ist halt schon eine Menge. Also bei meinem Fall war schon eine Menge, die ich bekommen habe an Chemotherapie. Wird erstmal guckt, okay, wie gesund bin ich überhaupt, ne? Wie fit bin ich überhaupt und vertrage ich überhaupt diesen Zyklus halt, ne? In meinem Fall, ich bin ein junger, gesunder Mensch, in Anführungszeichen, hat mir auch gesagt, okay, geht alles soweit. Ich habe dann auch diesen Pick-Katheter eingesetzt bekommen. Das heißt, ich habe hier so in die Vene hier oben rein. Man sieht gleich noch hier diesen leichten Punkt. Es waren drei verschiedene Zugänge, wenn man da wechselt werden musste. So einen Katheter bekommen, der ging quasi hier rein. Das ist ein Schlauch, der hat hier rausgepumpt und ging dann quasi hier bis vors Herz. Ne? Das ist so ein Katheter, über den man einfach die Chemo geben kann, damit die Venen nicht beschädigt werden, weil die Chemo auch, also je nachdem, welche Mittel man bekommt, relativ stark giftig für die Venen auch sind und die Venen auch reizen können. Auch zu einer Thrombose führen kann, die ich dann noch bekommen habe, das erzähle ich aber später. Auch über den man Blut abnehmen kann, das heißt, man kriegt ja Krankenhaus jeden Tag Blut abgenommen, muss nicht immer gepiekt werden, sondern kann einfach diesen Katheter einfach Blut abnehmen und kann Chemotherapie geben oder andere Sachen geben, was man halt braucht im Endeffekt. Ne? Also man muss nicht immer wieder gestochen werden, braucht nicht immer wieder neuen Zugang halt. Das heißt, ich habe bei diesem Katheter bekommen, der war dann wieder hier so drin und ging hier oben rein. Was habe ich sonst noch gemacht? Ja, das war eigentlich so die Hauptsache. Also einfach alle Untersuchungen mal, ne? Das Ganze auch mit den Ärzten besprochen, was jetzt ansteht, was wir machen insgesamt. Und das war dann so die erste Woche im Krankenhaus, wo es dann quasi danach mit der Chemo auch losging. Ne? Das war so die erste Woche, wo ich dann erstmal stationär geblieben bin, alle Untersuchungen, alle Tests zu machen. Und dann ging es eigentlich schon in der Woche drauf mit der ersten Chemo dann los.
Also erstmal
Ja.
vielen, vielen Dank fürs offene Teilen auf jeden Fall, dass du da so offen wirklich drüber sprichst. Ich wollte mal noch mal kurz ein bisschen zum Anfang hinspringen, weil du meintest, es ging alles irgendwie so im Dezember, erster Weihnachtsfeiertag und so los. Und letztendlich war dann ja irgendwie plötzlich März, also diese Zeit dazwischen. Das hört sich jetzt so kurz an, aber das sind ja, also glaube ich, dass das meiner Meinung nach eine Höllenzeit ist, wo man so in der Luft hängt und irgendwie gar nicht so wirklich weiß, was gerade los ist und man wartet dann und ne, wird dann dahin geschickt und dann ne, geht man zum Orthopäden und ja, konnte man nichts finden und dann nochmal und auswerten und ja, können wir hier nicht machen und wegschicken. Wie war das denn für dich so gerade in dieser Zeit von wirklich dem Schmerz oder beziehungsweise dem ersten Krankenhausbesuch dann bis März?
Also immer so diese Zeit also diese Biopsie wurde so Richtung Februar rumgemacht, also Anfang Februar. Das hat dann so circa 6 Wochen gedauert, bis Mitte März, bis es ausgewertet wurde. Ne? Und diese Zeit von Dezember bis Februar, muss ich sagen, die ging eigentlich relativ normal weiter. Ich habe halt keine Beine trainiert in der Zeit, wegen den Schmerzen, weil die ja weiter da waren. Ne? Habe das Ganze aber so ein bisschen ausgeblendet. Also ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass es wieder irgendwas Gutartiges ist. Also ich habe jetzt immer im Kopf gedacht, okay, ich habe Krebs, oder ich könnte Krebs haben. Das war für mich gar keine Option. Ganz im Gegenteil. Also ich bin davon eigentlich gar nicht ausgegangen. Das war für mich gar keine Option, dass es halt sowas in die Richtung halt ist oder geht. Ne?
War das dann anders in der Zeit von Februar bis März, also ab der Biopsie bis März? War das da für dich dann anders oder auch noch nicht so?
Also habe das erste Mal nach der Biopsie wirklich dran gedacht. Da bin ich angekommen, mit meiner Freundin gesprochen, habe ihr gesagt, was ist denn, wenn das jetzt was Bösartiges ist? Das war das erste Mal, wo dieser Gedanke einmal aufkam. Ne? Und für mich auch, damals noch als Leistungssportler, habe ich auch zu ihr noch gesagt, es ist für mich, also okay, wenn ich Krebs habe, dann ist das halt so. Aber dann wird das halt rausoperiert, dann ist gut. Also ich wusste nicht, was das alles noch hinten dran für Folgen halt hat, ob man auch Chemotherapie braucht, das halt. Ob es jetzt gutartiger, bösartiger ist, das muss einfach ausoperiert werden und dann ist es halt erledigt. Ne? Deswegen, also ich habe für mich halt gesagt, für mich ist das Schlimmste nicht mal die Diagnose, sondern dass ich halt kein Bodybuilding machen kann. Aber das war für mich halt klar, wenn ich halt das so ein Knie halt gemacht bekomme, das wird halt nicht mehr möglich sein. Ne? Das war eigentlich mein Hauptgedanke. Nicht, dass ich jetzt Krebs habe oder sowas. Das ist eigentlich im Nachhinein völlig verrückt so. Ne? Aber das wirklich, habt ihr dann damals dann gesagt, das ist für mich das Schlimmste wäre, wenn ich halt nicht mehr den Sport so betreiben kann, wie ich es vorher hat, weil ich war für mich so gerade am Anfang, hat so viele Sachen noch vor, ne, so viele Ziele noch, die ich erreichen wollte. Und das war eigentlich mein Hauptaugenmerk. Also dieser Krebsgedanke, der war eigentlich gar nicht da. Deswegen hat es mich halt an diesem 15. März nochmal so umso krasser halt erwischt, weil ich damit halt gar nicht gerechnet habe. Das war für mich gar keine Option, dass es halt irgendwas in die Richtung halt sein könnte halt, ne. Also bin ich eigentlich doch relativ locker mit umgegangen, weil ich dachte halt, okay, es steht ein OP im Raum, mehr aber auch nicht. Ne? Das war für mich so ein bisschen runtergespielt. Also ich habe es mir innerlich so ein bisschen runtergespielt, sage ich mal. Ne?
Ja, ich glaube, einem ist da so die ganze Tragweite dahinter einfach gar nicht bewusst, was da so ne, auf einen zukommen kann, weil ich weiß nicht, also ich kann nur von mir ausgehen, so wirklich mit Krebs Berührungspunkte in dem Sinne, ne, hat man halt nicht so, ne, mal bekommt man das irgendwie so mit, ne, oder man hört das ja super oft dann, ja, hier Krebs und da Krebs, aber was da wirklich so hinten dran steckt, ich glaube, da befasst man sich dann einfach erst, wenn man da irgendwie jemand im nahen Umfeld oder halt selbst Betroffener halt davon ist, ne.
Geht mir genauso. Ne? Also, für mich war Krebs nie so greifbar gewesen. Also ich habe das immer mal mitbekommen, dass das irgendwo jemand hatte oder auch im Bekanntenkreis, dass jemand hatte oder sowas halt, aber selbst so in der Familie oder im engeren Umfeld war das eigentlich nie der Fall gewesen, ne? Und deswegen war ich mir, wie du auch gleich ganz stark bei nicht bewusst gewesen, ne? Ich dachte halt, das ist dann eine OP, ne? Und dann wird halt rausoperiert und dann ist gut, weil ich dachte, es ist ja im Knochen, es ist ja nicht irgendwo in den Organen oder sowas drin. Aber dass sich halt überall sowas verteilt, dass man damit Chemotherapie halt angehen muss, das war mir ganz bewusst gewesen einfach, ne?
Krass.
Ja.
Aber du hast jetzt eben auch erzählt, dann als die Diagnose dann, als du die bekommen hast, war dann deine Freundin relativ zeitnah da und dein Bruder auch irgendwie und deine Eltern. Das heißt, wie war denn die Reaktion von denen? So, du hast erzählt, deine Freundin, die wusste auch erstmal gar nicht, was es sagen soll. Wie war so die Reaktion von deinem Bruder, von deinen Eltern? Also, na, wie.
Also es war für alle ähnlich. Es war eigentlich, man hat nicht groß gesprochen, ne? Es war für jeden erstmal ein bisschen, okay, sacken lassen, verarbeiten müssen, ne? Also, ja, man hat wirklich in dem Moment dann auch wenig miteinander gesprochen, weil jeder erstmal so für sich klarkommen musste, damit gerade umzugehen. Ne? Es war wirklich für jeden so ein Schlag ins Gesicht, sage ich mal. Also jeder war erstmal richtig, muss erstmal mit sich kämpfen und auf sich selbst klarkommen in dem Moment halt, ne? Also bevor wir da irgendwie groß gesprochen haben. Wir haben halt überlegt, okay, wie gehen wir damit um? Und meine Eltern haben mich gefragt, weil, ne, natürlich, wenn die Leute fragen, was soll man sagen, haben wir gesagt, ich sag offen, ist kein Geheimnis, kann jeder wissen, wenn jemand fragt. Ne? Solche Sachen halt eher, so grundlegende Sachen, ne? Aber in dem Moment bist du einfach ein bisschen überfordert, also in eine Richtung, ob du selbst das hast oder jemand Nahestehendes hat, das bist du einfach komplett überfordert. Und das war so generell so diese Reaktion, wo ich gemerkt habe, wenn ich das so anderen erzählt habe, so erstmal, oh, jetzt weiß ich gar nicht, was dazu sagen soll. Man ist einfach überfordert, ne? Gibt auch keine richtigen Worte in dem Moment, ne? Ja, selbst für die Eltern, ich glaube, für die ist das genauso schlimm wie für die selbst. Also, die wissen selbst, was sie damit jetzt sagen sollen, wie sie damit klarkommen jetzt erstmal, ne? Also, es ist einfach eine Überforderung in allen Bereichen, ne?
Und so fassungslos wahrscheinlich einfach, ne, irgendwie so, okay, what the
Ja.
fuck, ne, wieso, warum, wieso du, ne, du machst Sport, achtest auf
Richtig.
deine Ernährung und so weiter, ne,
Genau.
gab es in dem Moment dann
Man
irgendwie, sorry, ich wollte dich unterbrechen.
sucht halt Erklärungen, ne? Man sucht halt Gründe, man
Ja.
versucht irgendwie zu erklären, aber die gibt es halt im Moment nicht,
Ja.
ne?
Ja. Gab es in zu der Zeit neben deiner Familie und deiner Freundin und so, gab es da auch andere, sage ich mal, vielleicht auch Betroffene, mit denen du dich darüber austauschen konntest? Also irgendjemand, ne, die du, keine Ahnung, über die Chemo oder so dann auch kennengelernt hast im Krankenhaus, gab es sowas?
Ja. Also zunächst mal klar Freunde, die sich auch da eng da beieinander stehen, ne, mit denen man auch über Sachen sprechen kann, aber auch die kennen natürlich auch die Situation meistens nicht, ne, und auch haben damit auch noch nicht viel zu tun gehabt. So im Krankenhaus kann man sich auch manchmal austauschen. Man muss aber einfach sagen, meine Zimmernachbarn, die waren meistens halt 50 Jahre älter als ich oder so. Ne? Also es war selten einer dabei, der in meinem Alter war. Ich habe zwar doch durchaus welche kennengelernt dann ich habe ja wieder 14 Chemos bekommen. Das heißt, ich war oft im Krankenhaus und ja, man hat sich viele Gesichter gesehen. Und da waren auch dann durchaus mal welche dabei, die in meinem Alter ungefähr waren. Ne? Aber der Großteil war ein gutes Stück älter. Und oft auch mal nicht mehr in einer körperlichen Verfassung oder einem Zustand, in dem man groß miteinander sprechen kann, halt einfach. Ne? Das muss man ganz klar so sagen. Und ich weiß auch, dass viele nicht mehr da sind, die bei mir im Krankenhaus neben mir gelegen haben, halt einfach. Ne? Oder das kriegt man einfach so mit. Ne? Das merkt man einfach, dass die dann ein paar Wochen nicht mehr da sind. Ne? Ansonsten hatte ich jetzt also was ich zum Beispiel gemacht habe, als ich im Krankenhaus war, ich habe nochmal die Erinnerung gehabt, dass ein Bekannter von mir auch mit Anfang 20 Knochenkrebs hatte, eine andere Art von Knochenkrebs, aber er hat das quasi auch gehabt. Und ich wusste, er hat so einen Podcast. Und ich habe dann geguckt bei Instagram halt bei ihm, was ich so finde auf seinem Account dazu noch, weil ich wusste ja, ihm geht's wieder gut, ne? Und ich wusste, er hat alles weit überstanden. Und dann habe ich mir gesagt, komm, guck mal rein, was er so da online hat darüber, wo ich mich irgendwie vielleicht reinlesen kann oder mal gucken kann, was er so gemacht hat in der Zeit. Und da habe ich gesehen, da hat er, glaube ich, mit einem SR, also SR1, SR3 oder sowas, hat er, glaube ich, einen Podcast auch gemacht über Spotify, auch über genau das Thema halt. Und hat dann auch ein bisschen berichtet. Und das habe ich mir angehört dann im Krankenhaus. Ne? Hab gesagt, komm, jetzt guck ich mal, was er so dazu sagt und wie es ihm ging. Bei ihm war das Ganze, er hat zwar von der OP wahrscheinlich doch ein bisschen kompliziertere OP gehabt, weil der Tumor war irgendwo am Becken gewesen und man musste das ganz kompliziert halt aufmachen. Das wusste auch keiner Also kein Orthopäde hat sich da wirklich rangetraut, sage ich mal, weil das auch so eine OP war, die sehr speziell war und man ihm garantieren konnte, dass es danach noch verlaufen kann, alles drum und dran. Also, aber bei ihm war es halt, er hat nur die OP gehabt ohne Chemotherapie. Aber es war so ein bisschen halt in die Richtung, sage ich mal, wo ich mir sagen konnte, okay, jetzt kann ich es mir mal anhören, was er dazu sagt. Und ja, habe ich gerade den Podcast angehört. Ja, wir kennen uns auch vom Fußball ganz gut. Habe ich ihm nachher auch geschrieben. Und dann hat er mir direkt geschrieben, ja, ob er vorbeikommen soll, ne, im Krankenhaus so. Und habe ich gesagt, du, ich bin nächste Woche eh wieder zu Hause. Der wohnt mittlerweile auch bei mir im Ort. Also, wir gehen mal spazieren mit den Hunden vielleicht, einfach eine Runde. Und dann sprechen wir mal halt. Ne. Und hat er mir alles so erzählt, hat auch erzählt, dass er jetzt bald Vater wird und so. Also ja, er war wieder voll im Leben halt drin. Ne. Und das war ist bei ihm auch schon so, damals im Zeitpunkt, glaub ich, so 8 Jahre her oder sowas. Ne, Zeitraum, also war schon relativ lange drüber. Und ja, das hat mir einfach total viel Energie gegeben, weil ich habe gesehen, okay, ihm geht es wieder gut. Ne. Er hat auch so eine ähnliche Geschichte durchgemacht und ich habe einfach gesehen, es geht wieder voran, geht es wieder richtig gut, er ist wieder voll im Leben so weit drin und das hat mir einfach Hoffnung gemacht und auch Kraft gegeben, ne? Und auch von ihm so auch diese ganzen Stories hat er auch mal erzählt, bei ihm war auch mal so ein Fall gewesen, nach der OP hat der Arzt dann ihm gesagt, irgendwie hat noch 2 Jahre zu leben nur noch, hat dann halt eine Fehldiagnose halt gegeben, weil er anscheinend doch diese Sachen, die er gesehen hat, waren halt nur von der OP-Rückstände halt, ne? Und er hat nur 2 Jahre gelebt, also geht's richtig gut mittlerweile wieder. Das hat mich einfach so mich hat das gezeigt, so, okay, egal wie schlecht diese Diagnose steht oder egal was die Ärzte sagen, es geht einfach weiter, ne? Das ist halt keine Option, irgendwie da, aufzugeben oder sonstiges. Selbst wenn die Ärzte sagen, es sind nur 2 Jahre, vielleicht haben sie auch kein nicht recht einfach, ne? Was man bei ihm ja gesehen hat, ne? Und das hat mich eigentlich echt super motiviert. Also danach ging es mir echt viel besser wieder und ich habe einfach gemerkt, okay, so egal wie schlecht Chancen sind, es geht immer weiter und ich habe mit auch zu kämpfen wegen irgendwas. Ne? Das war für mich ganz klar. Ja. Also diese Begegnung, das war eigentlich das erste Mal, wo ich so direkt damit in Verbindung gekommen bin, ne? Und auch ein bisschen so die Erfahrung von der Krebsdiagnose bis zu dem gesunden Zustand mitbekommen habe dann. Ne?
Ich glaube halt gerade, also ich kann mir vorstellen, dass gerade in so einer Situation, wenn man da mal drinsteckt, wenn man dann einen Mensch hat, der dasselbe durch hat, der weiß, wie das sich anfühlt, was man für Gefühle da durchmacht, was für Herausforderungen kommen, das gibt super viel Hoffnung, wenn man dann sieht, okay, dem Mensch geht's wieder gut, ne, der wird Vater, steht mit beiden Beinen im Leben. Ich glaube, das ist so eines der besten Dinge, die einem in dem Moment passieren kann, dass man dann einfach sieht, ey, okay, es muss nicht vorbei sein, ne? So eine Diagnose ist nicht das Ende des Lebens, ne? Man kann da einfach auch noch damit weiterleben und man kann das auch gut überstehen, ne? War das bei dir von vornherein klar, dass du so viele Chemos brauchst oder hat sich das irgendwie erst währenddessen ergeben?
Ja, nee, also ich habe dann am Anfang schon so am ersten Tag, wo ich dann dort war, so meinen groben Fahrplan quasi bekommen, ne? Also muss zu sagen, es wird früher ein bisschen anders behandelt. Es war früher so, dass es quasi vor der OP, also war immer so generell letzten Jahre, sage ich mal, gibt es gewisse Standards halt in allen Industrienationen, die genau nach diesem Fahrplan quasi behandelt werden. Und das ist einfach mittlerweile der beste Weg, sage ich mal, den sie rausgefunden haben. Und der Weg ist immer erstmal Chemotherapie, um den Tumor, also diese Art, die ich jetzt hatte, wie gesagt, beim anderen, mit dem Kollegen war es anders, der hat nur eine OP gehabt. Aber bei diesem Juli-Sarkom ist immer so, dass quasi erst einen Block gibt oder mehrere Blöcke gibt mit Chemotherapie, um versucht, diesen Tumor kleiner zu bekommen und danach besser operieren zu können. Dann kommt die OP, wo der Tumor quasi entfernt wird. Und danach kommt nochmal Chemotherapie, damit der jetzt nochmal kommt. Ne? Weil es können ja noch gewisse Restzellen im Körper sein und die können sich wieder verbreiten. Und deswegen gibt es dann die Chemotherapie danach, um halt zu vermeiden, dass der nochmal kommt. Weil beim Juli-Sarkom muss man traurigerweise sagen, ist halt die Wahrscheinlichkeit schon da oder ist auch nicht so gering, dass der halt wieder irgendwann auftaucht. Ne? Deswegen gibt es halt immer die Chemo nach der OP nochmal, um halt zu verhindern, dass irgendwelche Restzellen im Körper noch sind, die sich dann wieder verbreiten. Genau. Und es ist halt so, dass bei der OP ein Tumor entfernt wird und der wird danach nochmal ausgewertet. Und dann wird halt geschaut, wie viele lebende Zellen sind noch im Tumor drin, um dann zu wissen, wie diese Chemotherapie von davor halt auf diesen Tumor angeschlagen hat. Ne? Weil wenn man sieht, dass halt viele Zellen abgestorben sind, dann weiß man, okay, der Tumor hat gut auf diese Chemotherapie reagiert und braucht danach nur noch bei mir jetzt 5 Chemo. Ne? Wenn jetzt der Tumor aber nicht gut auf die Chemo reagiert hat, Dann gibt es natürlich einen zweiten Fahrplan, der halt dann mehr Chemotherapie bedeutet und auch noch so Sachen wie Stammzelltherapie und alle anderen Sachen halt, die man dann versucht, irgendwie noch alles, was da quasi in der Hand ist, wenn ein Mediziner halt das Ganze noch in den Griff zu bekommen halt. Ne? Aber ich habe schon so meinen groben Fahrplan bekommen. Und es war wieder vorher so gewesen, dass es erstmal früher mehr Chemos gab vor der OP. Dann die OP, gerade vorher war es so gewesen, es war weniger Chemo vor der OP, aber dafür nochmal mehr Chemo nach der OP. Und man hat das so vor, ich glaube, 10 Jahren umgestellt, hat man einen besseren Weg gefunden. Also es ist ja das Ding in der Krebstherapie, diese ganzen Studien, die werden immer wieder neu gemacht und es wird immer wieder geschaut, ob man eine bessere Alternativen bekommt mit anderen Mitteln oder anderen Reihenfolgen. Und Stand jetzt war dieser Fahrplan, den ich bekommen habe, der neueste Weg. Ne? Und auch in Homburg wurde das erste Mal auch nach diesem Weg quasi gemacht. Es ist ein komplett neuer Weg. Es sind halt einfach nur eine andere Reihenfolge der Mittel und es ist halt weniger Chemo vor der OP, dafür mehr Chemo nach der OP, anstatt andersrum halt. Ne? Und so war es bei mir halt gewesen, dass ich dann quasi als Fahrplan hatte, einen neuen Chemo, dann die OP und danach bei gutem Ansprechen nochmal 5. Das hat man quasi aber erst nach der OP dann erfahren, wie es aussieht. Ne? Und das war so mein Fahrplan, den ich immer im Kopf hatte. Ich wusste genau, okay, 9 plus OP plus 5, danach ist es fertig sozusagen. Ne? Also habe mir jetzt quasi immer so gedacht, ich habe auch mein Blatt hier, wo ich was immer abgehakt habe, wann die Chemo rum war, ne? Immer so Stück für Stück mal durchgekämpft. Und da wusste ich, okay, dann habe ich es irgendwann hab ich's geschafft. Ne? Das war für mich immer so manifestiert im Kopf, dass es quasi mein Weg ist und danach ist es wieder. Ist es so fertig sozusagen. Ne? Also habe schon mal immer so ein Ende manifestiert von dieser Behandlung. Habe doch immer so wirklich als Phase gesehen und nie, als wird das quasi noch länger weitergehen. Und dadurch habe ich quasi für mich auch immer so festgestellt, ja, okay, das ist jetzt so ein Dreivierteljahr, ja, dass das halt schlecht wird und danach geht es wieder bergauf. Ne? Und ja, das war wieder so mein innerlicher Gedankengang halt, als ich auch gewusst habe, es hat irgendwann auch ein Ende halt sozusagen. Ne?
Wie lange lag da immer der, oder wie lange war der Zeitraum zwischen den einzelnen Chemo-Sitzungen?
Normalerweise 2 Wochen.
Ja.
Es kommt, also die eine, es waren immer zwei, die gewechselt haben. Also ich hab fünf Mittel bekommen, davon immer einen Block immer drei Mittel und im anderen Block immer zwei andere Mittel. Und in dem Block, wo ich diese drei Mittel bekommen habe, das waren immer 5 Tage lang. Und bei dem Block, wo ich diese zwei Mittel bekommen habe, waren es immer nur 2 bis 3 Tage lang. Aber der war halt dann schon stärker, weil diese Mittel quasi, bzw. eine Mittel, das durfte man auch nur 5 Mal geben. Das ist halt schon, also es greift zum Beispiel das Herz auch stark an, das merkt man schon relativ stark, wenn man das bekommt. Ne? Und das läuft auch, das ist auch so stark, dass es quasi über 24 Stunden durchläuft, immer nur tropfenweise quasi reinläuft. Ne? Und du musst dir vorstellen, dann liegst du dann da, hast du an der einen Seite hast du dann Zugang oder Mittel durchläuft, der 24 Stunden, also hast du quasi durchgehend diesen Ständer bei dir halt, mit dem du rumläufst. Und auf der anderen Seite hast du dann noch quasi Mittel, die du bekommst, wo diese Nebenwirkungen quasi abmildern.
Ach du
Also hast du
Scheiße.
quasi auf beiden Seiten Schläuche und liegst dann da, musst dann noch schlafen irgendwie nachts. Also das war im Krankenhaus alles andere als erholen, das muss ich echt sagen. Das war vor allem dann ein bisschen im Zimmer teilweise zwischen 2 und 4 Leuten. Und dann
Boah.
ist es immer irgendwo so, dass irgendwo nachts irgendein Ding hat anfangen zu piepsen, wo irgendeine Spülung leer ist oder die Chemo oder ein Kabel irgendeinen Knick hat, wo dann die Chemo nicht mehr läuft. Die sind ja ganz fein abgestimmt. Also, sobald da irgendwas drin ist, piepst das Ding direkt halt. Ne? Und also macht man nachts auch so oft aus. Also bei mir hat natürlich 5 und 2 Tagen und das sind alle 2 Wochen. Man muss dazu sagen, gegen Ende hin waren irgendwann halt so diese Phasen nicht mehr so möglich. Also die Blutwerte waren halt irgendwann so im Keller, weil die Chemotherapie, die vielleicht für alle, die das so kennen, was die macht, die Chemotherapie stoppt quasi schnelle Zellteilung. Bei eigenen Körperzellen, als auch bei fremden Körperzellen wie Tumorzellen, also Krebszellen sind Zellen, die sehr schnell teilen und rasant teilen. Aber auch die eigenen Körperzellen teilen sich natürlich und die Chemotherapie stoppt quasi oder verhindert sozusagen diese Zellteilung zwischen körpereigenen, aber auch körperfremden Zellen. Und dadurch, dass die körpereigenen Zellen auch betroffen sind, sind auch die Blutwerte irgendwann so im Keller, weil der Körper auch nicht mehr genug Erythrozyten, Leukozyten, also alles, was quasi in eigenen Blutzellen gebildet wird im Knochenmark, wird auch nicht mehr so gebildet, wie sein soll. Und da muss man immer abwarten. Dann habe ich quasi immer Blutbilder gemacht bekommen. Und erst dann, wenn diese Blutwerte eine gewisse Schwelle übersprungen haben, durfte ich wieder Chemo bekommen, weil sonst war die Gefahr, dass es nochmal runtergeht und irgendwann hat man so einen tiefen Keller ist, dass halt das ganze Immunsystem oder auch alle, also auch so Zellen, die halt quasi auch die Wundheilung oder sowas halt beschleunigen, dass die wirklich so tief im Keller sind, dass man halt keine Chemo geben darf. Also man darf immer nur einen gewissen Wert halt geben. Man muss es teilweise auch mal 3, 4 Wochen warten. Das ist dann schon mal vorgekommen, gerade gegen Ende hin, aber normalerweise alle 2 Wochen im Schnitt, ne?
Oh, krass, das ist ja schon viel dann. Also es zieht sich dann ja auch schon eine gute Zeit lang, finde
Ja.
ich dann hin, ja.
Also war dann im Endeffekt also Chemotherapie war vom März, also die erste war vom März 24 bis Januar 25, also bis jetzt vor einem halben Jahr.
Wow, krass, ja, das zieht
Ja.
sich echt. Wie war das für dich so während der Chemo beziehungsweise danach? Hast du die gut vertragen oder war das dann so klassisch dieses Übelkeit und was man alles immer so hört nach der Chemotherapie?
Ja, also für die Menge, die ich bekommen habe, muss man einfach mal in Relation setzen, habe ich es doch, würde ich sagen, ganz gut vertragen. Also ich habe schon sehr viel Chemo bekommen. Ich habe es halt immer so vergleichsweise gesehen bei mir im Zimmer halt, mit den, also auch die Kommentare von den Ärzten halt, was wie sie es mal gesagt haben, ja, es war schon einiges. Ne? Dafür ging es mir doch, ja, schön sagen, relativ gut. Den Umständen entsprechend würde ich sagen, gut. Übelkeit, das war für mich das Hauptproblem, das habe ich eigentlich immer gemerkt. Also es war irgendwann auch Kopfsache. Also ich wusste genau, ins Krankenhaus reinkommen und ich krieg schon Chemo, da ist ja schon schlecht geworden, davor halt schon. Ne? Ich habe es auch nicht, also ich musste so auch Gott sei Dank nie brechen oder sowas. Mir ist einfach nur übel geworden. Da habe ich halt geklingelt, habe dann eine Vomex bekommen und dann ging es immer so wieder. Also ich habe dann in diesen Phasen, wo die Chemo kam, immer so 3, 4 Vomex am Tag dann genommen, gegen die Übelkeit einfach. Dadurch war man natürlich immer viel müde. Aber dann konnte ich wenigstens ein bisschen was essen halt und mir ging es dann ganz so schlecht. Ne? Also das habe ich dann irgendwann gut in den Griff bekommen, wie ich halt, oder wann ich den Vomex nehmen muss. Und man, also man oftmals auch davor halt schon, damit er einfach weiß, okay, dass die Übelkeit gar nicht so kommt. Ne? Man kriegt auch relativ viel Begleitmedikation, wie Cortison und sowas halt einfach, wo das Immunsystem dann ein bisschen ja, unterdrückt, sage ich mal, also mindestens so auf irgendwelche Sachen reagiert. Aber hauptsächlich war halt für mich die Übelkeit und gegen Mitte, sage ich mal, vor allem hin, wo die Blutwerte im Keller waren, halt auch vor allem so die Sachen wie ja, Schwindel, Kreislaufprobleme, also muss ich vorstellen, man kennt das ja vielleicht, wenn man mal so lange gelegen hat, steht dann auf und dann wird immer so kurz schwarz vor Augen. Das war bei mir quasi bei jedem Aufstehen so.
Oh,
Also ich habe
shit.
nach jedem Mal hinsetzen, aufstehen, erstmal 2, 3 Sekunden stehen müssen und gucken, okay, komme ich jetzt zum Kreislauf? Ja klar, dann muss ich nochmal hinsetzen vielleicht, auch brauche ich ein paar Minuten. Und also Sachen wie so Kreislauf, Müdigkeit vor allem. Also ich war den ganzen Tag echt nur müde gewesen, weil meine, ja, die Erythrozyten, die quasi Sauerstoff versorgen, die sind auch so im Keller. Dir fehlt einfach der Sauerstoff im Blut. Das merkst du unglaublich. Ne? Auch so gerade so, also es war so phasenweise. Meistens war so die Woche nach der Chemo war halt so, wo es halt echt wirklich schlecht ging. Und dann ging es langsam wieder gut, wieder hoch. Ne? Dann hat man langsam wieder besser gefühlt. Und dann kam wieder der nächste Schema und dann ging es wieder bergunter. Das war so ein Kreislauf, sage ich mal. Ne? Es war manchmal so gewesen, dass ich morgens dann mit dem Hund kurz draußen war, 10 Minuten spaziert, heimgekommen, wollte eigentlich das Frühstück machen und musste mich erst eine halbe Stunde hinlegen, weil ich nicht in der Lage war, irgendwie jetzt ein Brot zu schmieren oder sowas halt. Also ich war
Krass.
wirklich so kaputt und platt. Ne?
Ja.
Ja, das war vor allem gegen Mitte, Ende hin. Also am Anfang ist es so gewesen, die ersten 2, 3, die gingen relativ gut klar. Ja, was halt einem passiert, das fallen einem die Haare halt aus, ne? Das ist natürlich auch, also psychologisch ein Riesenschock erstmal, ne? Man geht duschen, fühlt sich danach die Haare und immer das ganze Waschbecken voller Haare halt, das war dann schon, oder auch so im Krankenhaus, diese weiße Betten, sieht man sich auch über die Haare überall, wenn sie ausfallen. Das war erstmal, also das ist natürlich nichts, was einem jetzt irgendwie schadet oder sowas halt, aber das ist schon erstmal ein Schock, wenn man so die Krankheit vor allem jetzt erstmal sieht, ne? Ja. Das war schon so ein Riesenschock, aber vor allem so diese Hauptprobleme waren wirklich Übelkeit, Kreislaufprobleme, Müdigkeit, so diese Abgeschlagenheit einfach, dass man einfach so, man ist den ganzen Tag müde und platt einfach, ne? Aber wie gesagt, es ist eher so ein Zyklus halt. Man hat eine Woche lang, die nicht so gut ist, dann eine Woche lang, die ist ja besser, das ist immer so ein Auf und Ab, sage ich mal. Immer je nachdem, wie die Blutwerte halt sind. Dann war es oft so, dass ich quasi auch von den Blutwerten so tief war, dass ich halt noch, eine Bluttransfusion gebraucht habe, also man kriegt dann immer 1 Liter Blut halt. Das habe ich während dieser ganzen Chemophase bestimmt 7, 8 Mal bekommen. Also habe dann schon wirklich viel Fremdblut bekommen, aber das hilft einem immens. Also wenn ich dann so eine Phase hatte, wo das Blut wirklich im Keller war, wo man sagt, okay, man braucht jetzt eine Blutkonserve, weil die Blutwerte einfach so tief sind, dass man halt, dass es halt gefährlich wird, ne? wenn dann diese Liter Blut nicht reinläuft, danach, du bist wirklich wie neugeboren, du fühlst dich
Krass.
richtig fit, hast richtig Energie wieder, ne?
Ja.
Also im Verhältnis natürlich, ne, zu dem,
Ja.
wie es vorher war.
Ja.
Und vielleicht an der Stelle an alle, die jetzt das hören, nochmal den Appell, geht Blut spenden, die Dinger werden wirklich immens im Krankenhaus gebraucht und
Ja.
sind total wichtig halt, ne? Also mach das auf jeden Fall.
Wahnsinn,
Ja.
ja. Und wie war das dann für dich so während der ganzen Chemotherapien, weil du es ja gesagt hast, du hast da so krass mit Übelkeit zu kämpfen gehabt und so einfach mal irgendwie was zu essen zubereiten, war schon eine extreme Herausforderung. Ich weiß ja, wie es ist, wenn man so in diesem Training- und Ernährungsgame drinsteckt. Da ist ja so, Ernährung ist ja, ne, das A und O neben Training.
Ja.
Hast du die Ernährung dann trotzdem so, sage ich mal, so gut es ging, weitergeführt, wie du es vorher auch gemacht hast? Oder hast du in dem Moment einfach gesagt, okay, fuck it, Hauptsache ich kann irgendwas essen? Wie war das für dich und auch wie war das dann mental für dich gewesen?
Das ist eine Mischung aus beidem. Also im Krankenhaus vor allem ging es vor allem darum, überhaupt irgendwas zu essen, also irgendwas Appetit zu bekommen, das irgendwie reinzubekommen, dass man nicht zu viel abnimmt. Ne? Also muss ich dazu sagen, ich habe in der ganzen Zeit, ich habe da vorher wirklich ein Hochgewicht gehabt. Ne? Ich war bei 120 Kilo so circa in meinen Höchstphasen. Ist ja schon zu viel. Ne? Das ist ja eigentlich jetzt kein gesundes Gewicht mehr, wo man sagt, okay, das ist ein guter BMI oder sowas. Da war ich sehr adipös in dem Bereich laut BMI. Ne? Habe dann über 25 Kilo abgenommen. Ne? Also bin aber dann von einem Höchstgewicht in meiner Körpergröße Normalgewicht gekommen halt. Also so diese Gewichtsabnahme war für mich jetzt nicht so kritisch, wie es bei anderen der Fall wäre, die irgendwie mit 70, 80 Kilo das Ganze bekommen hätten. Ne? Dadurch, dass ich halt quasi ein super hohes Körpergewicht hatte, bin ich quasi ein Normalgewicht runtergerutscht. Deswegen war diese Abnahme nicht ganz, ganz so schlimm. Ne? Deswegen ging es mir vor allem im Krankenhaus darum, überhaupt irgendwas zu essen, damit ich ein paar Nährstoffe reinbekomme. Supplements habe ich weiter benutzt. Ich habe auch einen Arzt gefragt, wie sieht's aus? Das nehme ich. Ne? Da hat er zu mir gesagt, Herr Steinmann, wir haben bei Ihnen damals, als wir reingekommen sind, alles gecheckt. Bei Ihnen war alles im Optimalbereich. Machen Sie genauso weiter wie vorher auch. Nee, das haben Sie eigentlich nie, dass man im Krankenhaus kommt und gesund ist. Ne? Deswegen also, machen Sie genauso weiter wie vorher auch. Und darauf habe ich gehört. Also ich habe Sachen wie Omega-3s, ne? Vitamin D3, Multivitamin, also so die Standardsachen halt, die habe ich ja weitergenommen. Sachen wie Eiweiß oder Kreatin habe ich dann irgendwann nicht mehr genommen. Wobei ich dann im Krankenhaus doch irgendwann auch wieder so von dort aus Eiweißshakes bekommen habe, weil meine Eiweißwerte so tief waren halt, durch die Chemo halt und alles, ne? Deswegen. Genau, ansonsten zu Hause habe ich hauptsächlich so Gesundheit, also gesund gegessen, ne? Also nicht mehr so viel Eiweiß wie vorher, auf keinen Fall mehr so viel wie vorher. Halt das, was halt so ging, ne, aber auch, ja, die vorher eigentlich auch sehr abwechslungsreich und gesund einfach, ne.
Also du hast schon
Ja.
versucht, so deine Ernährung möglichst beizubehalten, dann zu Hause, auch während der Chemotherapie.
Ja, es war mit, also beibehalten wäre zu viel gesagt. Ich war ja
Okay.
vorher ein Extremfall von der Ernährung. Ich habe ja am Tag 7 Mal gegessen, ne. Das
Oh.
war in der Zeit sind wir ja drin. Also, ich habe halt schon extrem Bodybuilding gemacht. In meiner
Ja.
Aufbauphase waren das dann zwischen 5.000 und 6.000 Kalorien am Tag.
Oh, krass.
Also, das ist schon eine Extremphase, die ich da gemacht hatte. Das
Ja.
war natürlich nicht mehr so möglich. Ne? Also,
Ja.
war schon eine riesen Umstellung. Aber ich bin ja Ernährungsberater und ich kenne mich ja in dem Bereich ganz gut aus und ich wusste schon, auf was ich achten müsste halt. Aber es war halt lange nicht mehr so vergleichbar wie vorher, das gar
Ja.
nicht. Ne?
Ja. Richtig, richtig stark. Generell, was hat dir denn geholfen, in dieser ganzen Zeit einfach, sage ich mal, mental stark zu bleiben, ne? Die Hoffnung zu verlieren und ja, einfach, weil ich finde, du wirkst halt wirklich wahnsinnig optimistisch, so positiv, ne? Ich weiß nicht, war das zwischenzeitlich auch so oder ist das jetzt erst so retrospektiv dann im Nachgang einfach gekommen? Ja, was hat dir da geholfen, so ja, optimistisch einfach zu bleiben?
Ja, also Marie, wir kennen uns noch nicht persönlich, deswegen, ich bin normalerweise immer optimistisch. So, ich bin, war es davor auch schon, ich bin eigentlich immer,
Ja,
ich
cool.
komme von außen gesagt, oh Julia, du bist am Lachen und bist am Strahlen. Das
Ja.
war immer schon so gewesen als kleines Kind. Das ist bei mir einfach, ich bin einfach so eine Frohnatur von mir selbst aus.
Ja.
Das war währenddessen eigentlich immer der Fall gewesen. Also ich war trotzdem immer gut gelaunt, ne? Auch, man kriegt ja auch psycho-onkologische Beratungen zum Beispiel. Die haben auch zu mir gesagt, ach, wenn ich reinkomme, man kennt mittlerweile irgendwann die Leute, weil man ist der Station halt, ne? Man kennt sich irgendwann. Dann sage ich ihm, oh, Steinmann, sie lachen immer, bei Ihnen wäre ich genau traurig zu kommen, so, ne?
Ja.
Man hat natürlich die Angebote bekommen. Ich habe auch gesagt, ich bin aktuell nicht in der Lage, wo ich sagen, ich brauche das jetzt oder sowas halt. Ne? Also ich war da schon immer positiv gewesen, auch währenddessen. Es gab immer mal, kann man das leugnen, die gibt es immer noch die Phasen, dass man immer noch mal denkt, okay, was ist, wenn das Ganze nicht anschlägt oder auch jetzt, was ist, wenn es wieder kommt oder sowas halt. Also diese Phasen, die sind da, die gab es, die kann man nicht verleugnen, das braucht man auch gar nicht zu verleugnen, das war einfach da. Das sind aber, oder waren bei mir eigentlich eher so kurze Gedankengänge halt, wo ich dann dachte, okay, sind so Sachen wie, man stellt seine eigene Beerdigung vor, wer kommt da, wie läuft da sowas ab? Also ich weiß nicht, ob man sowas vorher auch schon gemacht hat, aber es war halt dann schon mal der Fall, wo man hat, okay, was ist denn, wenn alles nicht greift, ne, wo man einfach so vom Stimmen ausgegangen ist und ja, also man hat die Gedanken schon mal gehabt, aber ich würde sagen, bei mir waren es doch eher, war eher selten, dass sowas aufkam mal. Ich war doch durchaus positiv gestimmt, weil ich für mich immer so als Phase angesehen habe. Ne? Ich dachte dann, okay, es ist jetzt eine Phase von ein Dreivierteljahr, ja, und danach geht es wieder bergauf. Das war für mich immer so ein bestimmter Zeitraum halt. Ne? Aber nicht so ein offener Zeitraum, sondern ich habe mir da das Ende, da bin ich fertig und dann geht's wieder besser. Ne? Und das habe ich eigentlich schon die ganze Zeit versucht beizubehalten. Es gab mal so, also meine Freundin hat mir auch da einen Tipp gegeben, wenn mal so Gedanken aufkommen, guck dich mal im Raum um, guck mal so an alle, ja, an alle Formen im Raum, die du siehst. Und das habe ich auch gemacht. Und so Gedanken kann man sich einfach ablenken halt einfach, ne? Und auf andere Gedanken irgendwie kommen. Ja, aber ja, dieser Gedanke, dass sowas schlecht verläuft oder nicht anschlägt, der kam, glaube ich, doch eher selten auf. Also ich war doch durchgehend immer positiv gestimmt. Ist aber, glaube ich, so eine Grundeinstellung einfach. Und ich bin auch, sage ich immer wieder, ich bin überzeugt davon, dass das auch viele ausmacht. Also wenn ich jetzt daran rangehe und sage, ich schaffe das und das ist jetzt so eine Phase, ich brauche die Medizin einfach, damit es wieder besser wird, ist das schon was ganz anderes, wie wenn ich dann schon von vornherein denke, oh, ob das alles was wird oder ob das anschlägt. Das macht, glaube ich, im Körper viel aus. Man weiß ja, dass das Placebo ist ja ein erwiesener Effekt. Das hat ja schon auf einen selbst Auswirkungen halt. Ne? Und dann sage ich mir mittlerweile, wir wissen schon viel, aber wir wissen immer noch so viele Sachen nicht. Also gerade was so auf biochemischer Ebene abgeht. Und ich glaube einfach, wenn ich jetzt von vornherein sage, dass das alleine schon so viele Sachen im Körper auslöst, die wir doch gar nicht kennen an Prozessen, die dazu auch beitragen, dass es wieder doch besser wird. Ne? Und deswegen sage ich schon mal, das ist für mich gar keine andere Option, als das positiv zu betrachten oder irgendwie da auch eine gewisse Lehre davon zu ziehen. Weil es, glaube ich, auch einfach für diese, ja, für den Erfolg der Behandlung einfach ausschlaggebend ist. Ne?
Sehr, sehr cool. Hast du während dieser Zeit dein, oder beziehungsweise konntest du Krafttraining oder irgendwie was an Sport weiterhin machen? Oder ging das irgendwie so gar nicht, weil du halt einfach so müde und energielos warst?
Ja, doch, also ich habe schon noch Sport gemacht, aber auch ganz leicht. Also hat auch der Arzt gesagt, ich war halt abklärt mit Ärzten, ich soll schon was machen. Das war für mich allein vom Kopf her gut, allein wenn man 5, 6 Tage nur im Bett liegt, ne, im Krankenhaus und dann hat man Rückenschmerzen, sonst was, ganz liegen. Weil ich habe noch immer mehr Bock gehabt, mit den ganzen Ständern rumzulaufen. Das, ja, hab gesagt, ich liege einfach am Bett und dann ist gut, ne. Habe mich da kaum bewegt in der Zeit. Und deswegen war es auch einfach gut für den Kopf oder auch für den Körper einfach ein bisschen lockeres Training zu machen. Also ich habe dann schon was gemacht, dann vielleicht auch eher in Wochen, wo es besser ging. In manchen Wochen, wo der Körper so tief war, sage ich mal, habe ich dann eher weniger gemacht oder nichts gemacht. Aber doch durchaus. Also ich habe schon ein leichtes Training gemacht. Was ich auch mal gemacht habe, halt mit dem Hund spazieren gegangen draußen in der Luft halt einfach, das hat immer gut getan. Man muss dabei aufpassen, das ist auch immer ein typisch, gerade so in Sommerrichtung, weil man darf mit der, wenn man eine Chemo bekommt, darf man kurz in die Sonne gehen. Weil sonst die Chemo quasi auch aus der Haut rausgehen kann halt und das irgendwie auf der Haut Schädigungen machen kann. Deswegen musste ich quasi immer gucken, dass ich immer eine Mütze anziehe, lange Sachen dann habe. Ich habe so Sweatshirt habe ich noch eigentlich gar nicht. Ich habe normal so T-Shirt und Pullis so. Mittelsachen habe ich gar nicht. Und dann musste ich mir auch dafür erstmal so Sweatshirts kaufen, für rauszugehen, einfach eine Weile, weil ich bei 30 Grad Duft in die Sonne richtig gehen. Ne? Dann musste ich trotzdem irgendwie gucken, dass ich lange Sachen anhabe halt. Extra in den Wald gefahren, wo es ein schattiger ist und sowas halt. Also ich habe schon viel bewegt oder zumindest das, was halt ging, ne? Und Krafttraining habe ich auch relativ leicht gemacht, aber eher so im Kraftausdauerbereich, würde ich halt sagen. Ne? Also nichts an Muskelversagen, da war gar nicht dran zu denken. Einfach so ein bisschen was gemacht. Ne? Das Ganze habe ich eigentlich schon relativ lang gemacht, eigentlich bis zur letzten Chemo vor der OP. Also ich habe dann jetzt die neuen Chemo vor der OP bekommen. Und bis zur 8., 9. Chemo habe ich eigentlich immer wieder regelmäßig mehr oder weniger was gemacht. Dann war das Problem, dass ich irgendwann eine Thrombose noch bekommen hatte. Also in diesem Katheter, man sieht zwar hier, diese Ader ist auch relativ dick hier, das ist nicht vom Training, sondern einfach, weil da eine Thrombose drin gesetzt hat. Ne? Da war halt dieser Katheter halt drin. Und na, ist generell, also zum einen, wenn du Krebs hast, wenn du Chemo bekommst und wenn du noch einen Zugang in der Vene hast, hast du alles Voraussetzungen erfüllt, um Thrombose, also das Thromboserisiko zu erhöhen. Ne? Und ja, dann habe ich wieder noch eine Thrombose bekommen. Das heißt, ich bin morgens irgendwann aufgewacht und hatte hier überall auf der Brust so blaue Äderchen und gefühlt einen brutalen Muskelkater in der Brust gehabt, links. Also vom Gefühl her einfach. Ne? Und dann habe ich schon gedacht, okay, was ist das? Ist das nicht normal? War dann im Krankenhaus gewesen, hat herausgestellt, dass ich halt eine Thrombose bekommen hatte und deswegen halt auch so diese Muskelkatergefühl hatte und hier die ganzen Äderchen halt blau waren, weil diese peripheren Venen, die nicht so groß sind, halt dann mehr beansprucht werden, wenn eine groß zu ist. Also eine Thrombose ist ja quasi eine Verstopfung vom Blutgefäß. Dadurch müssten halt die anderen Venen halt mehr durchblutet werden, deswegen sind sie blau angelaufen. Und das war ein bisschen kritischer gewesen, muss man ganz klar sagen, weil meine Blutwerte schon ziemlich im Keller waren. Man müsste mir eigentlich Blutverdünner geben wegen der Thrombose, weil wenn die Thrombose sich löst, kann es halt zu einer Lungenembolie führen, weil dann halt dieser Bluttropfen halt quasi weiterläuft und dann in die Lunge kommt und dort halt verstopft. Problem war aber, dass meine Blutwerte eigentlich so gering waren, dass wenn man das Blutverdünner gegeben hätte, dass man dann halt immer die Gefahr hätte wegen inneren Blutungen halt, wenn ich irgendwo stoßen würde oder sowas halt einfach, weil die Blutwerte so tief halt sind und so dünnflüssig ist vom Blut her halt einfach, weil da keine Bestandteile sind. Deswegen musste man gucken, wie man das mit einem Blutverdünner macht. Ich musste dann ein paar Tage da bleiben halt, um noch, ja, einfach beobachtet zu werden halt, damit da nichts passiert. Ne? Und das war jetzt alles kurz vor der OP. Also ab dann durfte ich auch keinen Sport mehr machen. Da haben sie auch zu mir gesagt, ist noch ein halbes Jahr lang kein Oberkörpertraining mehr, wegen der Thrombose halt einfach. Ne? Dann war halt die OP. Dann war auch wieder nichts zum Sport. Dann habe ich halt quasi so Physio gemacht, aber das war halt dann, ja, kein Sport, ne, das war halt wirklich erstmal gucken, dass man das Gelenk wieder irgendwie bewegt bekommt, ne, unter irgendwelchen brutalen Schmerzen, also wirklich so ein richtiger Sport war das halt nicht, also es ging, wie gesagt, so bis zur achten Chemo, sage ich mal, und dann durfte ich erst wieder Oberkörpertraining ab Februar diesen Jahres, also bis dahin durfte ich, also fast ein halbes Jahr lang kein Oberkörpertraining halt machen, ne. Ja, aber
Boah, das
zwischendurch habe
ist
ich schon mal ein
krass.
bisschen was gemacht.
Okay, aber es ist stark, dass du da trotzdem noch dran geblieben bist, ne? Und halt gesagt hast, okay, ich will trotzdem Sport machen. Aber ich glaube, wenn man da mal so drin ist, dann
Ja.
ne, man feiert, dass dann halt man denkt, oh, endlich wieder Training, ne? Das ist dann, glaube ich,
Richtig.
eher so ein Gedanke als so, oh nee, scheiße, Sport, gar kein Bock, sondern das ist dann wirklich
Ja.
eher, oh Gott sei Dank, ne? Wie so nach einem 2 Wochen All-Inclusive-Urlaub, oh geil, jetzt erstmal nochmal ins Training gehen.
Genau. Ja,
Das
also
kenne
genauso
ich.
war es halt auch. Also, ne, war einfach, also natürlich habe ich in den Einheiten irgendwie nicht körperlich irgendwie verbessert, aber einfach für den Kopf was zu machen, einfach war unglaublich gut. Ne? Ja.
Absolut. Okay. Dann noch vielleicht noch, ja, noch zwei, drei Fragen. Zum einen, hat dir, sage ich mal, diese Vorerfahrung als Coach, als Fitnesstrainer, hat dir das geholfen in der Zeit? Dieser, sage ich mal, generell, der von der Diagnose bis über die Chemo und so weiter und so fort und danach nochmal reinzukommen, hattest du dadurch irgendeinen Vorteil oder sagst du, ja, jetzt nicht so groß?
Ja, also doch, auf jeden Fall im Ernährungsbereich würde ich halt sagen, einfach durch das Wissen von der Ernährung her, was ich essen kann, wie ich essen soll in der Zeit, auch mit den Blutwerten halt, was da fehlt mir, was brauche ich, ne? Hab auch für den ersten abgestimmt, die haben auch gemerkt, okay, ich kenne mich aus und haben dann auch mir relativ viel anvertraut, sage ich mal so, und dann auch gesagt, ja, ich damals ein bisschen besser als ich, machen Sie das mit Ernährung so halt in der Richtung halt, der hat mich immer damals achten müssen und sowas, aber im Endeffekt habe ich da schon relativ viel Freilauf gehabt, ne, und auch so jetzt, was angeht halt der durch Training halt, klar, ich mache immer noch Physiotherapie relativ viel, aber einfach so das Wissen, ja, die Wundheilung, ne, hab doch wieder relativ viel eigenständig gemacht, gerade nach der OP. Da wusste ich natürlich, okay, was brauche ich alles, was Kollagensynthese angeregt wird. Das heißt, ich habe Glycin geholt, ich habe Kollagen geholt, Omega-3 für die Entzündung zu drücken, Bromelain, also alle Sachen, so was da noch dranhängt halt, was ich schon von mir aus wusste halt, konnte ich natürlich damit mit einbringen. Deswegen ist meine Wunde relativ gut geheilt, obwohl ich nach der OP halt Chemotherapie bekommen habe. Deswegen eigentlich nicht so optimal für die Wundheilung alles, ne, weil die ganzen, ja, Prozesse ja gestoppt werden im Sinne. Ja, also alles, was so mein Wissen angeht, was Ernährung angeht, für halt bei der Chemotherapie begleitend, als auch danach jetzt so im Trainingsbereich halt für diesen Reha-Prozess zum Beispiel, hat mir schon gut geholfen. Aber man muss auch dazu sagen, wenn man es nicht hat, man hat die Unterstützung ja auch, man hat die Orthopäden, man hat Physiotherapeuten, Ernährungsberater im Krankenhaus, das weiß natürlich, das ist nicht so das Optimale. Ne?
Ja.
Das habe ich auch irgendwann gemerkt, da kam so ein Ernährungsberater, haben uns ein paar Tipps gegeben, da habe ich mit denen geredet, da haben sie auch gemerkt, okay, der kennt sich da im Bereich doch aus und ja, da war das eigentlich schon gegessen, dieses Thema eigentlich so ein bisschen. Ne?
Ja, Gott
Aber
sei
man hat die
Dank.
Unterstützung schon, wenn man es nicht hat, also kriegt man schon
Ja.
die Hilfe, kriegt man schon hin.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll, gerade in so einer schwierigen Situation dann, ne, wenn man eh schon, denke ich mal, überfordert ist mit allem, irgendwie sowas kommt jetzt auf mich zu, dass man dann sich nicht noch, ne, selbst da, sage ich mal, weiterbilden muss, sondern dass man da einfach, sage ich mal, so multifaktoriell dann Unterstützung einfach hat, ne. Ja,
Ja,
du
ja.
hast eben oder beziehungsweise eingangs gesagt, dass das so eine, in dem Sinne so eine Tumorart ist, die auch wieder das Risiko mitbringt, dass die nochmal zurückkommen kann. Da stellt sich mir jetzt einfach die Frage, gibt es da aktuell immer mal wieder so Momente, wo du denkst, okay, fuck, was ist, wenn das zurückkommt? Oder bist du da voll frei davon und sagst, nee, ich habe das Kapitel jetzt überstanden, ist vorbei, das kommt schon nicht noch mal zurück?
Also, es ist so ein bisschen, ja, also, großteils würde ich schon sagen, das ist eigentlich ein bisschen, wie vorher auch, so ein bisschen wegschiebe, das ist keine Option, das kommt nicht, ne? Aber auch da kommen immer wieder Gedanken da durch, ne? Also, es ist auch so, vom Heilungsprozess ist jetzt alles ein Dreivierteljahr her, aber es ist immer noch nicht gut, also, es ist immer noch wirklich, mich nervt brutal, muss ich ehrlich sagen, bei sehr vielen Sachen, ne? Weil ich es immer im Alltag spüre, ich bin wirklich eingeschränkt, das merke ich immer wieder.
Woran merkst du
Und,
das?
beim Liegen, beim Gehen, also beim Aufstehen vom Stuhl, also in alltäglichsten Sachen, wo ich halt merke, ne?
Okay, krass.
Vielleicht erkläre ich auch ganz, ganz kurz, was gemacht wurde. Ich habe, also der Tumor war ja am Oberschenkelknochen vorne Richtung Knie gewesen. Und dadurch musste man ja im Endeffekt alles entfernen, was mit diesem Tumor zusammenhängt oder was in der Nähe von dem Tumor ist. Ne? Und dadurch habe ich im Endeffekt den halben Oberschenkelknochen entfernt bekommen, plus halt eben so ein Viertel vom Unterschenkelknochen entfernt bekommen, plus das Kniegelenk, also alle Bänder, Sehnen,
Ach du
Menisken,
Scheiße.
ist alles weg. Ne? Ist quasi nur noch Titan im Oberschenkel und das geht halt über eine schon eine große Distanz. Ne? Machen Sie ja für YouTube, das heißt, man sieht, die Narbe
Oh,
beginnt hier
krass.
und geht bis hierhin. Also quasi das Stück hier ist Titan nur noch. Da ist quasi kein Knochen mehr, keine Sehnen mehr, nichts mehr drin.
Krass, ja.
Ja, das merkt man halt im Alltag immer wieder. Also ich merke es mittlerweile einfach mit Verspannungen halt. Ne? Es gibt mal Tage, die sind echt gut, da laufe ich auch relativ normal. An anderen Tagen humpel ich wieder richtig stark. Also es ist so ein Auf und Ab immer noch, ne? Weil ich dachte jetzt, okay, nach einem Dreivierteljahr ist es langsam mal gut, aber ich glaube, das braucht einfach noch mehr Zeit. Und weil, klar, es ist alles im Knie entfernt, ne? Die Muskeln, die haben alle jetzt eine andere Position wie vorher, die müssen sich alle wieder dran gewöhnen halt. Und dadurch verspannt das halt unglaublich oft, ne? Also beim Physio, wo ich immer wieder schröpfe, wo ich alle Behandlungen mache, massiert werde. Die Stabi-Übungen habe ich auch schon alle gemacht, mache ich auch mal weiterhin. Aber muss auch sagen, die kann ich oft einfach gar nicht machen, einfach weil der Muskel einfach so auch verspannt ist. Ne? Jetzt auch, jetzt merke ich halt, ich rotiere immer nach innen halt, weil mir die Spannung fehlt. Dadurch habe ich halt eine piriformis Verspannung, die Hüfte ist immer zu. Mir fehlt auch, also auch ein Quadrizepskopf wurde entfernt, also der Musculus intermedius, der quasi unten drunter liegt, das ist der untere Quadrizepsmuskel am Knochen, der wurde auch entfernt. Das heißt, ich habe quasi noch einen Trizeps sozusagen am Oberschenkel statt einen Quadrizeps. Der was das Mediale, das ist ja der hier vorne. Da ist jetzt auch hier, ist ja quasi hier vorne, wo der langläuft, ist auch genau dieser Cut gemacht worden. Also der ist auch durchtrennt worden sozusagen. Da fehlt noch Teil die Spannung im Kniegelenk. Also ist es total unsicher vom Knie her. Ne? Und gerade so Strecken, wenn ich im Wald bin, im Hund oder sowas, wo es uneben ist, halt, das merke ich direkt am nächsten Tag. Ne? Und ich habe auch so das Gefühl, dass es so mit der Zeit nicht besser wurde, sondern eher mehr Verspannungen halt, weil ich mich mehr bewege wieder, ne? Und dadurch, ja, man merkt einfach die ganze Muskulatur, der ganze Apparat muss sich wieder dran gewöhnen, an diese neue Haltung vom Gelenk vielleicht auch, ne? Und
Ich wollte gerade sagen, vielleicht weil du dann irgendwie auch so eine andere Schonhaltung dann einnimmst, dann
total.
kommen andere Schmerzen
Genau.
halt dazu, dann, ne, Rücken und so weiter vielleicht und ach ja, krass,
Richtig.
ja.
Genau, ich habe halt anfangs gemerkt, so, okay, der Muskel, der Lateralis ist vielleicht verspannt, also der äußere Quadrizepsmuskel ist verspannt. Dadurch weicht man ein bisschen nach innen aus. Dann noch ein
Ja.
paar Tage später tut dann die Hüfte weh, weil der Piriformis dann auch zu
Ja.
ist, weil man diese Austauschbewegung halt macht. Dann tut irgendwann das Schienbein vorne weh. Also man merkt den ganzen Körper einfach, dass man sich dann neue Haltung angewöhnt hat. Ne? Also da bin ich immer total eingeschränkt. Und das sind auch oft so Punkte, wo ich dann merke, ich bin hier ja, nicht mehr so positiv gestimmt. Ne? Es war zum Beispiel gewesen, so, ich habe meinen ersten, also ich habe alle quartalsweise Kontrolltermin, wo entsprechend dann nochmal geguckt wird, wie, ja, ob irgendwas mal gefunden wird oder ob es weit okay ist. Da habe ich immer CT gemacht halt. Immer Wechsel-CT vom Thorax, also sprich Lungenbereich halt, oder CT vom Oberschenkel. Ne? Das wechselt immer durch. Und ich muss sagen, so beim ersten CT, das war im März rum, also 2 Monate nach der letzten Chemo, war für mich alles easy. Also habe dann morgens am Hausarzt den Radiologenbefund abgeholt, bin mit dem nach Homburg gefahren, habe mir vorher schon selbst durchgelesen, weil ich war, ich warte jetzt nicht doch, bis ich mit dem Arzt bin, sondern lese es halt selbst mal durch und so gucken, was drin steht. Und versteht noch relativ, ein paar Sachen fehlt mir ja mittlerweile so, auch zu berichten. Und beim zweiten Bericht war es dazu, war ich jetzt, das war jetzt vor kurzem gewesen, wo ich im Sommerurlaub war. Da waren wir auf den Azoren, also relativ viel unterwegs gewesen, auch relativ viel zu Fuß. Und habe ich immer abends schon Verspannungen und Schmerzen im Bein gehabt halt. Ne? Und dann ist halt so, der Muskel ist so zu, dann fühlt es auch an wie so ein Knüppel manchmal halt, wenn man drüber geht und massiert halt. Ne? Und dann dachte ich mir so, oh, war immer die gleiche Stelle, wo es halt war. Und da macht man sich im Kopf halt schon Dinge aus. Okay, was ist, wenn jetzt da wieder ein Tumor halt sitzt und sowas halt, ne? Und dann habe ich wirklich auch bestimmt eine Woche lang den CT-Bericht zu Hause liegen gelassen, bevor ich den aufgemacht hatte.
Krass, ja.
Und ja, weil ich einfach gedacht, ich habe einfach schon gedacht, okay, da ist irgendwie eine schlechte Nachricht wieder
Ja,
halt, ne?
ja.
Also das ist so, sind so Sachen, die man halt da wirklich, man merkt, das sind so phasenweise halt, dass immer wieder so Gedanken aufkommen halt, ne?
Ja, das
Genau.
kann ich mir vorstellen, dass da ist man einfach so geprägt, glaube ich, davon, dass ja wird einfach immer irgendwie im Hinterkopf auf jeden Fall da sein. Ne? Ja.
Ja, also das merkt man, also der Gedanke kommt eigentlich immer wieder auf. Er ist dann oft da, muss ich ganz ehrlich sagen.
Gott sei
Auch so
Dank.
Sachen wie, was macht, also wenn man irgendwelche Übernehmungen halt macht, überlegt, ob man das jetzt macht, wenn man schon weiß, es ist irgendwie mit Kosten und mit Stress irgendwie verbunden. Mittlerweile mache ich Dinge halt direkt einfach und überlege gar nicht mehr groß, weil ich mir denke, okay, es könnte mal wieder kommen, ne? Jetzt will ich deine Lebenszeit einfach genießen und immer kurz Gedanken machen über irgendwas, wo eigentlich ja kein großer Gedankengang verdient hat, ne? Und dann mach's halt einfach so. Und so, das sind mittlerweile also Dinge, wo ich halt schon merke, das denke ich schon anders als vorher.
Das ist jetzt auch gerade so
Ganz, ganz,
ein
ich muss mal ganz
fließender.
kurz mein Ladekabel holen, weil ich sehe gerade, es ist kurz vor Ende.
Ja,
Ich muss
gar kein
ja
Problem.
in
Wir warten.
sofort,
Kein
ja.
Stress.
Wieder geht, mache ich das schnell.
Ja. Nee, ich denke, wir sind noch in den nächsten paar Minuten durch. Sind nur noch so vielleicht so ein, zwei
Ah ja.
Abschlussfragen.
Perfekt.
Genau. Du hattest nämlich gerade so perfekt, sage ich mal, den Einstieg dahin gebracht. Und zwar wäre das nämlich auch was, was mich interessiert. Zum einen, was hat dich dieser Tumor, der Knochenkrebs generell einfach, sage ich mal, über das Leben gelehrt, was du vorher in dem Sinne nicht verstanden hast? Also wie, beziehungsweise verhältst du dich jetzt heute anders, als das noch vor der Diagnose war? Gibt es da irgendwas?
Ja, also gerade so Sachen, wo ich das Beispiel genannt habe, so irgendwelche Sachen, okay, da bleibt mir jetzt irgendwann hinzufahren, bevor man überlegt, oh, dann ne, muss ich, verfasst du das, muss ich das umplanen und machst ja so Gedanken darüber. Mittlerweile denke ich mir, okay, mach's einfach, ne, weil du weißt genau, es ist ein Erlebnis, ist vielleicht mit ein bisschen Stress verbunden, auch mit Kosten verbunden,
Ja.
aber mein, ja, man ist schon bewusster so im Leben. Also man versucht wirklich mehr rauszuholen aus der Zeit. Man will keine Tage mehr verschenken, mit auf der Couch rumliegen und nichts machen mal. Klar, so Phasen habe ich mittlerweile schon noch, weil wenn ich mal merke, das Bein tut mir weh, dann mache ich
Ja.
mal schon ein bisschen den ruhigen an den Tagen halt, ne? Aber eigentlich will man keine Tage mehr so verschenken, weil man hat gelernt, dass das Leben ist irgendwie endlich, ne? Die Zeit ist endlich und man will einfach so viel nutzen, wie es geht. Also man will so viel aus der Zeit rausholen, wie es geht, man will so viel erleben, wie es geht. Und man macht sich auch immer so Gedanken über so alltägliche Sachen. So, ich habe auch, sag mal, das Beispiel, so dieser Moment, wenn du erfährst, dass du Krebs bekommst, in dem Moment sind alle Probleme nicht mehr da, die man normalerweise im Alltag so hat. Ne? Und das muss einem halt immer bewusst sein. Das sind eigentlich Sachen, die sind vielleicht ein Problem, die sind vielleicht dann in dem Moment belasten einen vielleicht, aber im Endeffekt ist es eigentlich selten macht, was auf dein Leben wirklich einen Einfluss nimmt oder Konsequenzen halt hat. Und eigentlich sind das keine Dinge, die man lange beschäftigen soll, ne? Weil es ist aber das nicht wert. Klar, man hat manchmal stressige Sachen, aber man regt immer Sachen mal auf, die vielleicht ein bisschen ärgerlich sind einfach für einen, weil es für einen, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen mehr Arbeit bedeuten, ne? Als Beispiel, jetzt fällt mir eine Flasche runter und dann muss ich halt die Scherben wegmachen. So, da reg ich mich kurz auf. Aber es ist eigentlich eine Sache, die ja nicht irgendwie wert ist, sich darüber jetzt groß aufzuregen. Genauso im Beruf, im Alltag, man hat stressigere Phasen, wo man sich über Kleinigkeiten aufregt. Ich erwische mich aber immer wieder, dass ich auch wieder mal in so Phasen reinkomme, ne, wo ich mich über Sachen ärgere, wo ich dann nachher denke, okay, eigentlich ist das nicht wert. Ne? Aber es ist halt so der Alltag, der wieder kommt. Ne? Und der Alltag lehrt einen so ein bisschen, man ist generell ein bisschen stressiger unterwegs, als man den Alter nicht so hat. Ne? Und dadurch ist man einfach ein bisschen vielleicht gestresster und leicht reizbarer für manche Sachen. Aber eigentlich ist solche Sachen nicht wert, sich darüber Gedanken zu machen oder sich aufzuregen oder Energie zu verschwenden. Ne? Und das merke ich immer wieder jetzt aktuell, dass ich eigentlich so ein bisschen stressfrei durchs Leben gehe, einfach gelassener bin und gar nicht mehr so groß über Sachen nachdenke halt, sondern wenn ich irgendwie gerade irgendwas Lust habe, dann mache ich es halt einfach. Ne? Und bin mehr im Moment, würde ich sagen, einfach.
Sehr cool. Ja, das ist super,
Ja.
super wichtig. Ich kenne das auch. Du bist so oft immer so in deinem Tunnel, so am Hasseln, ne? Und ich denke dann immer, wenn ich mit meinem Hund dann auch im Wald bin, denke ich immer, ey, jetzt schneid dir da mal eine Scheibe ab, ne? Sie läuft da rum, die genießt einfach gerade, keine Ahnung, den Grashalm,
Ja.
hier ein Schmetterling, da ein Grashüpfer, da irgendwas, ne? Und
Ja.
du hängst da am Handy und denkst, ne, was war? Denkst über Kundentermine nach, denkst, was musst du heute alles noch machen? Wo ich mich immer dann selbst mal so ein bisschen erde und denke, okay, jetzt bleib einfach mal im Hier und im Jetzt, ne? Und das ist so
Ja.
wichtig. Ja,
Total.
auf jeden
Das
Fall,
hat man
ja.
einfach im normalen Alltag viel zu selten. Man lässt sich viel zu selten irgendwie rausbringen
Ja.
oder man verbindet, keine Ahnung, einen Waldspaziergang mit gerade einem Telefonat oder sowas, dann wieder in der Stresssituation, weil eigentlich in
Ja.
einer, ne,
Ja.
entspannteren Situation sein soll, um sich runterzufahren, um sich zu regulieren.
Ja.
Und das merke ich mittlerweile auch manchmal. Wenn ich im Wald bin, auf einmal mit dem Handy, im Instagram und sonst was und denke, jetzt komm,
Ja.
es genießt einfach mal den Moment, du bist jetzt gerade so geil in der Natur, es
Ja.
gibt nichts Besseres eigentlich jetzt gerade. Ne?
Ja.
Das Wetter ist geil, der Hund macht Spaß, die Vögel
Ja.
fliegen rum, keine Ahnung was. Warum genieße ich jetzt gerade den Moment nicht? Ne? Und
Ja.
das muss man einfach immer wieder bewusst sein, dass man einfach gerade so, ja, dass das Leben einfach schön ist, dass man gerade das Leben genießen kann in dem Moment. Das sollte man sich immer wieder mal bewusst sein. Ne?
Ja. Ja, da erwische ich mich auch immer wieder selbst dabei. Das ist bei mir auch echt noch so ein Learning, ne? Immer, ne, dann nehme ich mir vor, okay, du lässt jetzt einfach mal 10 Minuten im Wald hier dein Handy weg, und dann, ne, dann vibriert es wieder oder dann hast du wieder irgendwas im Kopf, so, ah ja, Content-Idee, ne? Schreibst du auf oder sonst
Genau.
was. Das ist eine Katastrophe. Dann hängst du doch wieder dran. Also,
Ja.
das ist wirklich eine Herausforderung tatsächlich. Aber es ist
Ja.
so wertvoll, wenn man dann einfach mal genießt, mal alles weglässt und wirklich mal im gegenwärtigen Moment einfach ist. Ne? Ja.
Total.
Auf jeden Fall. Vielleicht noch die allerletzte Frage. Welche eine Sache würdest du denn, sage ich mal, heute jemandem mitgeben, der im Endeffekt gesund alt werden will? Oder eine Sache, sage ich mal, die du jemandem mitgeben möchtest, der auch vielleicht gerade so eine Diagnose, Krebs, ne, was auch immer bekommen hat? Ja, die ein, zwei Fragen darfst du gerne mal noch beantworten.
Ja. Also generell sollte sich jeder bewusst sein, es kann jeden treffen, zu jeder Zeit. Man ist davon nie befreit. Ne? Ich habe, also als Beispiel, einmal als Beispiel ich zum Beispiel, ich habe aber damit niemals gerechnet, das ist niemals eine Option gewesen. Ne? Ich habe auch im Krankenhaus viele andere kennengelernt, die das einfach so auch plötzlich getroffen hat, das Schicksal, die auch damit gerechnet haben. Ich habe auch Ältere, also Ältere, ne? Ich habe manche getroffen, die jetzt gerade in Rentenalter gegangen sind. Die haben gesagt, jetzt habe ich mein Leben lang gearbeitet, gespart. Jetzt bekomme ich die Diagnose, dass ich noch ein paar Jahre zu leben habe. Ne? Das muss ein Bewusstsein. Also es muss ein Bewusstsein einfach, dass es jederzeit soweit sein kann. Du, egal wie jung man ist, egal ob es einem passt oder nicht passt zu dem Zeitpunkt. Und das sollte einfach einem beim Leben bewusst sein. Ich muss immer den Gedanken stellen, ist das das Leben, was ich führen will, gerade was ich führe? Ich habe auch gesagt, danach, ne, ich habe mein Leben ja nicht umstellen wollen, weil ich mein Leben ja so geführt habe, wie ich es vorher führen wollte. Ich habe mich bewusst für alle Sachen entschieden. Für den Sport habe ich mich entschieden, für meinen Beruf habe ich mich entschieden, für Selbstständigkeit hab ich mich entschieden. Also man hat ja bewusst Entscheidungen getroffen, wenn man es ja so wollte. Ne? Und das muss auch einem mal bewusst sein, ob das das Leben ist, was ich gerade führen will, ob ich nach so einer Diagnose auch nochmal genauso führen würde wie vorher. Und wenn nicht, also wenn ich irgendwie merke nach der Diagnose, okay, ich würde alles anders machen, dann mache ich irgendwas falsch im Leben. Ne? Dann führe ich irgendwie ein Leben, das ich nicht führen will. Und das sollte einfach jedem bewusst sein, dass es, wie gesagt, immer zu jedem Zeitpunkt zu Ende sein kann. Und wenn man dann auf dem Sterbebett liegt, kann man überlegen, okay, ist das das Leben, was ich führen wollte? Ja, das sollte jeder mal hinterfragen. Gerade in seinem Leben, das er führt, ist das das, was ich will? Oder führe ich gerade ein Leben, wo ich mich irgendwie so reingezwungen fühle, was ich eigentlich gar nicht leben möchte? Und so sollte ich eigentlich alle Entscheidungen treffen, was für ein Hobby mache, was ich für Sport mache. Ansonsten, welche Freunde ich treffe, also sind alles Sachen, die ich mich bewusst entscheide, und das immer wieder hinterfragen und ja, immer wieder einfach sich selbst fragen, ist das das Leben, was ich führen will?
Und es klingt so banal, aber ohne Gesundheit ist einfach alles nichts. Es
Ja.
ist einfach alles andere ist scheißegal. Sobald die Gesundheit genommen wird, das ist wirklich so das höchste Gut. Und deswegen finde
Ja.
ich, es ist einfach sau wichtig, dass man sich da, ne, am besten so früh wie möglich drum kümmert. Und ja, dass man, sage ich mal, nicht
Total.
jedes Wochenende zweimal feiern geht und, ne, nur Alkohol und sonst was. Das, ja.
Also ich merke es auch, ich habe beide Extreme gemacht. Ich habe lange extrem Leistungssport gemacht. Mittlerweile genieße ich es einfach, mit am Wochenende mal feiern zu gehen. Ne? Aber muss natürlich auch nicht jedes Wochenende sein. Aber man sollte einfach so ein bisschen, klar, wie man einen Leistungssport macht, dann ist es einfach nicht möglich. Das muss jedem bewusst sein. Ne? Aber jetzt sollte es eigentlich für mich wieder normal sein, nicht jeden Tag an Sport und an Ernährung zu denken. Es ist wichtig, dass es trotzdem gemacht wird, dass ich trotzdem jetzt einfach sagen komm, fuck it, ich esse, was ich will und mache keinen Sport mehr und mache sonst was. Das bin auch einfach nicht ich. Ne? Das muss man bewusst sein. Nur, ich genieße es auch trotzdem wieder aktuell, das Leben mehr bewusst zu genießen und einfach lockerer zu sein und niemals die Verbissenheit zu haben vom Sportlichen her. Weil es bei mir halt einfach jahrelang sich nur darum gedreht hat. Ne? Ich habe mir abends überlegt, okay, wann stehe ich morgens auf, damit ich meine Mahlzeit reinbekomme, wann koche ich Sport, wann gehe ich trainieren, wann gehe ich einkaufen. Es hat sich quasi alles in den Sport gedreht. Und umso schöner ist aktuell, das einfach wieder das Leben zu genießen. Aber wie du auch schon sagst, es muss halt immer so ein gewisses, gesundes Maß halt alles haben. Ne? Ja.
Ja, generell, ich finde, das ist so ein schönes Schlusswort. Einfach so dieses gesunde Mittelmaß, finde ich, ist halt sau wichtig. Nicht so dieses Schwarz-Weiß-Denken oder, ne, 100% oder alles scheißegal, sondern einfach in allem jetzt, egal ob das Training ist, ob das Ernährung ist, egal was es ist. Ich sage immer, ne, jeder kann mal ein Stück Kuchen bei der Oma essen oder sonst was, ne. Das ist alles, das so passiert nichts. Du wirst auch nicht dick,
Richtig.
weil du an Weihnachten nur 3 Tage, ne, über die Stränge schlägst, sondern es kommt eher darauf
Ja.
an, wie ernährst du dich an den anderen 360 Tagen im Jahr. Das ist halt
Das ist
tausendmal
richtig.
wichtiger. Und das ist halt, wo ganz viele dann, ich sage ich mal, hin abdriften, oft so dieses, okay, dieses 100%, ne, dieses ganz oder gar nicht so. Wir kennen
Genau.
es ja alle, die Neujahrsvorsätze. Ab morgen
Genau.
5-mal pro Woche Sport, nie wieder Süßigkeiten, nur noch Gemüse, das hält schon eine Woche,
Ja.
zwei durch und dann denkst du dir, boah, gar keinen Bock mehr, ne? Und
Ja.
das ist halt so dieses Schwarz-Weiß-Denken, das finde ich, ist halt ungesund einfach. Das macht dich ja nicht glücklich im Endeffekt.
Richtig. Wir kennen ja beide, ja, als Coach kennen wir beide die Klienten, die kommen und sagen, ich würde gerne jeden Tag Sport machen, jetzt sofort. Und ich will nur noch das essen. Da weiß ich genau, das sind meistens die machen das 2 Wochen lang und danach nie wieder, ne? Weil man muss überlegen, ich kann nicht jeden Tag Sport machen, das ist mir schon bewusst denn, ne? Ich habe immer Termine, wo ich es vielleicht nicht hinbekomme, ich bin mal im Urlaub oder sonst was, klar, das kann man alles einplanen. Aber lieber mache ich es doch mit 3, 4 Mal die Woche Sport. Das ist eher realistisch, ne? Und das macht ja lieber länger, als alles zu extrem zu machen halt, ne? Ja, ich habe das lang gemacht. Das gehört auch irgendwie dazu, auch auf einem gewissen Niveau einfach. Es geht anders gar nicht, ne? Das habe ich halt immer, ich bin ja so ein bisschen reingewachsen in den Sport, ne? Ich habe am Anfang hobbymäßig angefangen, immer mehr gemacht. Und da habe ich immer gemerkt, je mehr ich erreichen will, desto mehr muss ich auch reinstecken. Und desto mehr bekommst du dann auch zurück. Aber es muss einem bewusst sein, es leiden andere Dinge halt darunter einfach, ne? Ja.
Ja, sehr, sehr, sehr schönes Schlusswort. Julian, vielen, vielen Dank, dass du so offen darüber gesprochen hast. Du bist wirklich eine sehr, sehr bewundernswerte Person, echt super stark.
Dankeschön.
Also Hut ab, was du durchgemacht hast. Ich würde sagen,
Danke.
die letzten Worte gehören dir, wenn du noch irgendwas sagen möchtest. Und ja, einfach vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, erstmal auch vielen Dank an dich, Marie. Hat mir sehr Spaß gemacht heute. Ich bin wie immer dazu bereit, alles zu teilen, weil ich denke halt, ich war in deiner Situation, habe selbst einen Podcast mir angehört und dadurch wieder Kraft bekommen. Und deswegen sage ich mir einfach mal, das Story teilen, um einfach anderen Leuten Kraft zu geben, ob die vielleicht auch in der Situation sind oder auch Personen, die es mit dem Thema nie zu tun hatten, einfach mal einen Einblick zu geben, was es ist. Wie gesagt, es sind Sachen, wie alle, die man selbst machen kann, wie zum Beispiel Blutspenden gehen, ne? Das sind ganz einfache Sachen, für die bekomme ich sogar Geld, die mich, ja, vielleicht ein bisschen Zeit kosten, aber anders vielleicht auch das Leben rettet einfach, ne? Und die in der Lage darauf angewiesen sind, dass wir immer hinterfragen, ob das nicht vielleicht für mich eine Option wäre. Zum anderen sind Sachen, die ich machen kann, wie Vorsorgeuntersuchungen, auch wenn es nicht ganz so angenehm sind. Es kostet vielleicht auch Zeit und ein bisschen Aufwand, aber im Endeffekt kann es euer Leben retten. Das muss einfach einem immer bewusst sein. Und auch mit Mitte 20 kann man sowas schon mal machen. Das ist alles Sachen, die man nicht warten muss, bis man 40 ist oder noch älter, weil ich habe es gemerkt, es trifft auch Jüngere. Das ist nicht so, dass es nur Ältere trifft. Ne? Und deswegen, also nimmt sowas schon wahr. Jeder Einzelne, der es hört, soll bitte sich nochmal hinterfragen, wie sieht es bei mir aus? Wann muss ich mal Arzttermine machen? Was steht an Vorsorge an? Was sollte gemacht werden? Ansonsten sind Sachen wie einfach dieses bewusste Leben, sich mal bewusst sein, was habe ich alles, was kann ich dankbar sein, wenn ich irgendwie gerade ein Leben führe, was ich nicht will, woran liegt das, was kann ich ändern? Man kann immer Sachen ändern, man ist selbst Herr in der Lage zu bestimmen, wie will ich mein Leben führen. Und das solltet ihr alle mal hinterfragen und in allen Sachen immer positiv bleiben, immer optimistisch bleiben. Man selbst wirkt mit seiner eigenen Einstellung so viel, und das sollte einem immer bewusst sein. Das sind meine letzten
Sehr, sehr,
Worte.
sehr schöne Worte, sehr, sehr schöne Worte. Dann vielen, vielen Dank an dich, Julian. Vielen Dank auch an draußen an
Sehr
dich
gerne.
fürs Zuhören und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag und wenn ihr irgendwelche Fragen habt an Julian, ich verlinke auf jeden Fall sein Profil in den Show
Genau.
Notes, dann könnt ihr ihn sehr, sehr gerne anschreiben. Denke ich mal, dass das für dich bestimmt in Ordnung ist.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich.
Perfekt, dann verlinke ich dein Profil drunter und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Woche. Bis dann, ciao.
Bis dann. Ciao, ciao.